Herzlich willkommen bei
«Sich Vollmächte», dem Schweizer Tech-Podcast.
So, ich hoffe, ihr habt genug Geld, Ferientage und Sonne getankt. Weil so wie es aussieht, habt ihr im Herbst... Können wir nie mehr raus, werden nie mehr Geld und nie mehr Zeit haben. Warum? Weil eben, an dem Summer Game Fest, nicht Games Fest, sind ja etwa über 500 Trailer und etwa gleich viele Games vorgestellt worden. Und viel zu viel davon kommt. Ich glaube, es fängt im August schon an. Es fängt nicht erst im Herbst an. Es wird ein extrem geschäftiger Herbst. Genau. Und wer sind wir? Ich bin der Philipp Rüegg und mit dabei ist der Simon Balisa.
Hallo.
Wie das verlangt worden ist im letzten Livestream. Sind ja natürlich sofort gefolgt, der Aufforderung, und haben ihn wieder eingeladen. Der Luca Fontana ist auch dabei.
Hallo.
Und der Domagoj Belancic.
Yo, yo, yo. Mal etwas anderes, nicht hallo, sondern yo.
Ja, nein, genau. Wir reden heute über, wir haben ein kleines Game-Special, weil wirklich die letzten, ich weiß gar nicht genau, wenn es konkret angefangen hat, vor eineinhalb Wochen, es ist fließend. Hat das der Nicht-E3-Event, wie man ihn nennt, E3, da die legendäre Game Messe, die es jetzt eben nicht mehr gibt, das Jahr. Summer Game Fest hat es jetzt mehr oder weniger halb oder direkt, über das reden wir jetzt gerade, abgelöst. Diverse Livestreams sind gsi, wir haben viele geschaut und reden ein bisschen darüber, was das bedeutet für die Branche und ob das jetzt besser ist als die E3 und natürlich unsere Highlights, die wir dort gesehen haben. Genau. Nachher reden wir über Spider-Man Across the Spider-Verse. Den haben 3 von 4 gesehen. Gell, Simon, du hast ihn nicht gesehen?
Nein.
Okay, 3 von 4 haben wir gesehen. Dann dürfen wir Simon heute überzeugen davon.
Genau, oder spoilern.
Oder spoilern, genau. Nein, das machen wir natürlich nicht. Und dann abschliessend haben wir noch ein paar Demos gezockt. Auch, wo gerade zusammen mit dem Summer Game Fest vorgestellt worden sind, haben wir natürlich müssen ein paar ausprobieren. Yes. Und die wollen wir euch nicht vorenthalten. Ja, also kommt dann, bevor ich es wieder vergesse, mit dem... Jingle.
News aus der Tech-Welt.
Dass der Simon schon so ein Bastelt hat für uns, wenn wir die auch nutzen.
Der Fall.
Genau.
Die, was war das?
Die nicht E3. Ja, bis wir haben ja schon mal über das geredet, über den Tod oder den, ja, das sehen wir dann nächstes Jahr, von der E3. Das ist eben ja, wirklich der legendäre. Einfach, es ist damals, bis vor ein paar Jahren, ist es der grösste oder der wichtigste Game-Event gewesen vom Jahr. Dort sind alle grossen Players wie Sony, also Microsoft, Nintendo, Electronic Arts. Sie sind alle dort gewesen, haben ihre Games vorgestellt. Und das ist immer so ein bisschen dahingesäuselt und dann mit Corona 2020 ist sie dann das erste Mal ausgefallen, nach ich weiß nicht wie viel x Jahren. Eben, wir haben, ich habe es jetzt nicht ausgeschrieben, in welcher Podcast-Folge haben wir darüber geredet, über den Tod von E3. Wenn es euch interessiert, dann reden wir detailliert über das. Aber ich glaube, es haben sich so ein bisschen drei Gründe herauskristallisiert, gell, Domi, warum sie eigentlich gestorben ist. Das hat ja, glaube ich, eigentlich der Chef von der ESA, das ist die Organisation, die das macht.
Genau.
Der hat das, genau. Weißt du sie noch?
Hey, jetzt müsste
ich aufgeschrieben.
Ah, stimmt, es ist ja eine Notiz drin. Ja, also in der Recherche, okay. aber so auf die Schnelle, ich wüsste es nicht mehr auswendig. Aber es steht hier in der Notiz. genau, das Ende, was ich gesagt habe, ist, ja, die Timeline von der Game-Entwicklung ist komplett durcheinander gebracht worden, oder? Von Covid. Und darum ist wie der Timeframe im Sommer hat wie keinen Sinn mehr gemacht für all die Games zu zeigen. Was wir jetzt sehen, ist, stimmt überhaupt nicht, wo es so viele Games gezeigt worden. Wie viel hast du gesehen? 500 Trailer oder so?
Hey, das ist das, was ich gezählt habe vor zwei Tagen. Ich glaube, jetzt ist heute, bin nicht sicher, ob heute oder morgen ist nochmal ein Event, aber ich bin auf über 500 gekommen. Ja.
Yes, das ist abartig. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, Publisher haben dem etwas erzählt, was gar nicht stimmt.
Gut, was jetzt auch wieder jemand gesagt hat, ist, dass man schon der Entwicklungszyklus, der ist länger geworden.
Ja.
Der sagt jetzt, jetzt weiss ich mal die konkrete Zahl
nicht. Sechs Jahre, hat doch irgendeiner gesagt. Für Next-Gen, also für New-Gen-Games, ist es 6 Jahre tatsächlich. Wow. Das ist abartig.
Ja. Abartig. Und wenn wird so ein Game einmal angekündigt? Wenn noch wie viele Jahre?
Das ist mega unterschiedlich.
Ja.
Ja, es hat in letzter Zeit ist das ein Trend, dass man einfach mal ankommt und nachher lässt man es einfach mal so ein gären. Aber früher war eigentlich die Krise so eineinhalb Jahre vorher.
Ich würde auch sagen, das ist so... Das ist
also genau, weißt, das du bist erst E3 und nachher im Weihnachten das Jahr drauf. Das war nämlich so die absolute erste Ankündigung. Aber heute...
Also meist... Genau, meist ist wie es wie die nächste Jahreszahl einfach. Yeah. Es wird oft...
Ja, genau, genau.
So,
ja,
das ist nicht und jetzt hat es... Ich glaube, es hat es nicht letztes Jahr schon welche gegeben, die 2025 gesagt haben, wo es einfach nur absurd ist. Oder? Das ist so, warum sagst du mir es?
Dann nehme ich lieber gar keine Jahreszahl ja. Kleppen als 2025 ja. Oder so. Irgendetwas. Aber es ist schon krass, wenn man sich das überlegt. Wenn jetzt ein Spielentwicklung startet, wird es 2029 fertig werden. Das heisst, es kommt auf der PS6 raus wahrscheinlich. Dann. Also
ja, abartig. Wie entwickelst du ein Spiel für eine Plattform, die es noch gar nicht gibt?
Das so, ja, das ist schon...
Oder?
Ja, das Problem. Ja, schon. Ich meine, Unreal Engine und so wird ja dann nachher nicht drauf laufen und so. Das ist nicht so kompliziert. Das ist halt portisch irgendwie. Darum sind ja die Launch Games. Früher sind sie ja schon noch ein bisschen krasser gewesen. Jetzt ist einfach, gibt es gar keine Launch Games mehr, wo irgendwie wirklich etwas sind. So, weißt du? Astro Boy, ja. Oder wie das geheißen hat.
Genau.
Also, stimmt.
Ich fasse die anderen zusammen. Eben, die Publisher haben weniger Geld, also weißt, schwierige wirtschaftliche Lage, das ist noch als Grund genannt worden. Und eben, digitale Events werden immer wichtiger.
Die so zwei klar, Punkte, glaube ich, stimmt sicher.
Ich glaube einfach auch, der Hauptgrund ist doch vermutlich, die haben einfach gemerkt, was die E3 gegeben hat, dass sie es eben auch ohne können. Und ich habe noch kurz ein bisschen so Preise rausgesucht. Die E3 war schon ein physisches Event auch gewesen, neben diesen grossen Pressekonferenzen. Und dort, die Preise sind natürlich auch immer hochgegangen und dort hast du für so einen Platz, für so einen Standplatz, ich habe 2017, haben die offenbar schon 40'000 kostet für 15 auf 15 Meter. Also ist nichts. Ja. Und dann eine grosse, so mit 220 Quadratmeter, hat über 200'000 Dollar gekostet.
Und das ist nur die Miete? Also
ja.
Das ist nein, das ist schon, das ist deine Standkosten. Personal bin ich nicht sicher, ob es drin ist, aber es ist schon so, die Miete und die Infrastruktur ist dort dann auch drin.
Aber nicht das, was die Publisher auch noch drauf bauen, also irgendwie ihre krassen Showbooths, die sie dort haben. Das kommt
doch, das ist... Das habe ich so verstanden, okay, dass das dabei ist. Okay.
So ja, das dann dann wäre es aber höher günstig. Ich glaube nicht. Also, weißt du, also ein Messebauer, der steht sicher noch nicht dabei. Das ist sicher noch die Standmiete.
Also,
200'000 finde ich
also, eher witzig. Es war aber aufgelistet mit verschiedenen Elementen. Okay. Weißt, mit Fernsehs und so. Also, darum habe ich schon das Gefühl gehabt, steht auch dabei. Aber eben, egal. Du kannst einfach für einen kleinen zahlst du mutig 10'000 Stutz noch schon die Miete für einen ganz, ganz winzigen Platz. Oder ich meine, überleg dir für einen Indie-Entwickler mehrere 10'000 Franken. Und dann aber auch für einen grossen mehrere 100'000. Und du könntest einfach stattdessen wie jetzt einen digitalen Event machen und erreichst auch viele Leute. Wie gesagt, es hat jetzt viel mehr Events gegeben, oder? Das Summer Game Fest ist dann so als Alternative entstanden, wo dann einfach gesagt hat, hey, unter dem Brand könnt ihr eure Livestreams machen. Und die sind dann auch trotzdem zeitlich immer so ein bisschen noch im Juni angesiedelt. Aber ganz am Anfang sind es wirklich, da hat es sich bis in den Herbst hineingezogen. Und es ist immer noch unter Summer Game Fest gelaufen. Jetzt hat es sich ein bisschen mehr konzentriert. Aber eben, ich glaube, ich habe jetzt schon etwa 10 Events gezählt. Eben im Domi seiner Story, wo alle Live-Events sind die drin. Eben neben Microsoft und Sony ist ja wie vorher schon gekommen. Nintendo hat gar keinen gemacht, aber es ist wie so Capcom, Guerrilla Collective, Wholesome Stream, Future of Play, PC Gaming Show, es gibt so viel. Und ich kann sagen, habt ihr eigentlich das Gefühl, ist es so besser oder ist das andere doch irgendwie sinnvoller gewesen, dass es ein bisschen konzentrierter war?
Ja, ich finde, was mir so ein bisschen fehlt oder zu wenig ist im Moment, es gibt schon, aber so... Bei der E3 hat es mega viele so Behind-the-Scenes-Sachen gegeben, wo sie die Journeys eingeladen haben. Und dann hat noch jedes Portal wieder irgendwie ein anderes Game exklusiv gehabt. Und, so. Und dann war das immer so ein bisschen Schnitzeljagd nach neuen Games, die man irgendwie noch nicht kennt hat oder so. Weißt, dann hat GameSpot hat den gehabt und irgendwie, weißt du, das gibt es jetzt fast nicht mehr so. Jetzt, ich weiss nur von Armor Core, wo irgendwie so ein Behind-the-Scenes-Ding gemacht hat, aber vielleicht schaue ich ein bisschen zu wenig jetzt neue Games-Magazin mittlerweile. Aber das habe ich in der E3 immer noch nice gefunden. Da hast du die Woche hast du wirklich gewusst, dass jeden Tag könnte vielleicht wieder irgendjemand eingeladen werden, ein Hotelzimmer, um irgendetwas zu sehen, wo irgendwie noch nicht mehr zusteht. Weil halt alles physisch sich vereint hat dort, so, oder? Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so ein bisschen vermisse. Sonst ist ja das Gleiche, oder? Die sollen dort ihre Kilby haben in dem Anaheim. Ich bin ja eh nie dort physisch vor Ort gewesen. So als Konsument ist mir das wie gleich, ob jetzt das physisch stattfindet oder nicht. Ich finde, Ja. Trailerflut hat es genau gleich gegeben in den E3. Also
das ist gleich geblieben, aber das stimmt. Hands-on-Impressions sind definitiv weniger geworden. Summer Game Fest selber hat ja nach dem Showcase noch die Playdays gehabt, aber das ist in einem mega kleinen Rahmen. Haben sie ein paar Demos aufgestellt gehabt, wo so Journeys eingeladen haben und auch ein paar Behind- oder Behind-Closed-Doors-Demos hat es auch gehabt, aber wirklich in einem viel, viel kleineren Rahmen. Das habe ich auch ein bisschen vermisst. Das war immer cool gewesen, so wirklich die ersten Eindrücke von den Leuten, die es gespielt haben. Und jetzt ist es vor allem Trailer. Mhm.
Das stimmt, ja. Ja. Hey, und wie gesagt, aus Sicht der Hersteller und der Publisher können wir es auch nicht beurteilen. Dass es immer mehr gibt, habe ich den Eindruck, dass es funktioniert. Sonst würde ich vermuten, würde man wieder etwas versuchen, einen gemeinsamen Event zu machen. Es ist fast ein bisschen anstrengend. Ich habe wirklich versucht, alle durchzuschauen, weil ich halt so eine Zusammenfassung gemacht habe. Klar, ich habe dann schnell geskippt, aber ich habe einfach geschwind mal ein paar 100 Trailers angeschaut. Das ist dann auch ein Overkill.
Ja.
Aber genau darum, das müsst ihr nicht machen. Wir haben für euch unsere Highlights ausgesucht. Jeder von uns.
Übrigens, ich schieße noch schnell etwas rein. Wer sich für die Folge interessiert, die Phil erwähnt hat, wo wir über die E3 Deep Dive gemacht haben, das ist Digitec Podcast Folge 143 gewesen.
Sehr gut. Vielen Dank, genau. Das ist die, könnt ihr dort reinhören. Und ja, genau. Also wir haben jetzt unsere eben drei High-Low-Lights, das seht ihr dann. Und ich würde sagen, Simon, möchtest du mal den Anfang machen? Was ist dir besonders geblieben von dieser Nicht-E3?
Ja, die zugeschaut haben in dem Stream, den wir kommentiert haben, der Xbox-Stream, ist klar gewesen. Für mich war Flugsimulator 2024 das Highlight gewesen. Flugsimulator hat man bis jetzt immer so ein bisschen selber seine Abenteuer müssen suchen. Und jetzt gibt es einen Karrieremodus mit Löschflug, Transportflug, Rettungsflug, VIP-Transport. Man kann so Wissenschaftsflug direkt in Tornados. Tornados hat es vorhin übrigens noch nicht gegeben, Flugsimulator machen. Und sogar Air Race, wo bekannt ist, Red Bull macht das in ein Air Race. Es ist nicht Red Bull gestanden, aber es gibt Air Races. Und ich bin natürlich super hyped gewesen. Ich dachte, das ist ein Add-on, wo es irgendwie gratis dazu gibt, weil der Flugsimulator hat jetzt 2020 ist der rausgekommen im August und mittlerweile schon irgendwie 12 World Updates heissen die und da kommen einfach, das sind gratis Updates, die du einfach bekommst.
Und 4 Jahre ist das schon her, krass.
Nein, 3 Jahre. 2020.
Ich komme aber 2024 der neue.
2024 kommt der neue, genau. Aber 2020. Und damals hat der Jürg Neumann, das ist der Chefentwickler, gesagt, ja, hey, das ist ein 10-Jahres-Projekt und so. Darum bin ich davon ausgegangen, das ist einfach ein Add-on.
Aha.
Ist dann schnell rausgekommen, dass es ein Standalone-Ding ist. Und das ist natürlich die Enttäuschung gross, weil Flugsimulatoren, die leben von Add-ons. Du kannst dort, wenn du ein richtig gut simuliertes Flugzeug willst kaufen, dann kostet es 200 Stutz, oder? Und dann kannst du mit dem aber zu Hause auch das Flugzeug trainieren. Und wenn das jetzt natürlich nach 3 oder 4 Jahren, wenn es jetzt nächstes Jahr kommt, nach 4 Jahren, die Saison schon wieder nichts mehr wert ist, dann wäre das natürlich eine absolute Katastrophe. Darum war man dort recht geschockt gewesen in der Community und der Jürg Neumann hat dann ein Q&A gemacht auf dem Flight Simulator Forum, glaube ich, oder irgendwo so dort, oder einen Blogpost, glaube ich. Er hat gesagt, hey, schaut, die meisten Sachen könnt ihr übernehmen von den Add-ons, müsst ihr nicht noch drauf zahlen oder noch mal neu kaufen. Von dem her, absolut, ist wieder alles die Welt in Ordnung, alles tiptop.
Also die Add-ons kommen ins neue 24 direkt rein.
Genau, du kannst die meisten Add-ons übernehmen. Ich kann mir vorstellen, dass gewisse Add-ons halt nicht gehen, weil es vielleicht eine gewisse Codebase anders ist und man dann vielleicht ein bisschen muss warten, bis es wieder funktioniert und so. Mhm. Aber theoretisch solltest du alle Add-ons können übernehmen.
Und das 24, das Standalone, das wird auch wieder eigentlich neben dem Karrieremodus einfach das übliche Flugsimulator-Feeling haben, wo man einfach sagt, ja, ich fliege umeinander und vor allem Flughafen.
Das ist die Essenz von jedem Flugsimulator. Also das wird es auf jeden Fall haben, aber der Karrieremodus ist einfach ein Feature. Was noch mehr kommt, weiss man bis jetzt noch nicht. Aber
also in dem Fall wird das 24 wirklich das 20 ablösen. Also
jetzt kommt es eben. Das 20 wird noch weiter Support haben. Sie werden das 20 schon noch weiter supporten, aber wie lange weiss man nicht und ob es dann so die World-Updates bekommt und so, das weiss man auch nicht. Aber sie haben offiziell gesagt, hey, das ist nicht ein... Wir tun den Flugsimulator 20 immer noch weiter betreuen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das 24 irgendwie mal ein Add-on war ursprünglich. Nein, sie sehen, Fakt, das ist viel zu gross, das müssen wir zum eigenen Game machen.
Ja, vor allem, weil sie natürlich mega viel Entwicklungszeit reinstecken und alles für gratis rausgeben, oder?
Ja.
Was sie noch machen, sind so Filmkooperationen, jetzt zuletzt mit Top Gun und jetzt kommt noch eins für Dune.
Stimmt.
Dort kannst du in Arrakis mit einem Ornithopter rumfliegen.
Was ich mir irgendwie gar nicht spannend vorstelle, ehrlich gesagt. Ja. Es ist einfach ein fucking Wüstenplanet.
Ja, nein, es gibt dann so Missionen und so. Er hat dann nachher in dem zweiten Microsoft-Stream hat Neumann dann nachher das auch irgendwie nach vorgestellt in einem absolut cringy Video, wo er irgendwie so in einem Hangar reinsteht und es ist ja so ein bisschen Deutscher mit so ein bisschen deutschem Akzent. Ey, fuck, es ist, das müsst ihr euch geben, wenn ihr hart den Cringe wollt. Das war ein Arak-Dune-Add-on-Video aus dem zweiten Microsoft-Stream.
Aber abgesehen von dem Rest, ich finde das huere geil, weil ich habe es ja auch gespielt, Flugsimulator, aber ich, für mich ist es schon noch geil, wenn es so ein bisschen, wenn ich noch ein bisschen etwas Konkretes zu tun habe, ja. Das finde ich huere geil, es sieht mega spannend aus und dann grafisch wieder, dann haut es dich weg.
Ja, es war geil. Da so Transportflüge auf irgendwelche Plattformen und so. Oder irgendwie, weißt du, so Bergrettung mit dem Helikopter. Das ist einfach fetzig.
Also, das Einzige, was langweilig hat ausgesehen im Trailer, ist Luftballonfahren in Afrika.
Ja, habe ich auch gedacht. Aber hey, in den Kommentaren auf digitec.ch hat sich einer schon mega auf das gefreut. Also, es gibt wirklich Leute, die fühlen das.
Das könnte ich sein.
Du hast auch noch etwas anderes, hat dich noch ein bisschen bewegt.
Ja, ich habe eigentlich schon fast abgeschrieben, dass wir Armored Core Fires of Rubicon, das ist das neue From Software Game, dass das gar nicht in den Pfuhr kommt. Ich meine, das kommt am 25. August, wir sind also nicht mehr weit weg. Totgeschwiegen, habe ich gedacht. Und gestern Abend ist dann tatsächlich noch ein Gameplay-Trailer rausgekommen. Es haben ein paar Journeys können das Behind Closed Doors einmal, glaube ich, nicht anzocken, aber zumindest zuschauen, wie die Entwickler zocken. Und haben jetzt ein paar juicy Details rausgelassen. Ich bin natürlich als From-Software-Fan Feuer und Flamme für das Game. Armored Core ist eine langlaufende, aber schon fast ausgestorbene Mecha-Game-Serie. Also du hast so riesige Roboter, die du maximal kannst an deine Bedürfnisse anpassen, also jedes Teil, und dann nachher gehst du mit dem in einer Welt rumballern. Hey, ja, jetzt haben sie das Gameplay-Demo gezeigt. Ich war super hyped für das Game. Jetzt, ich weiss noch nicht so, ob es
ist. Danke, weil alle Hands-on, nein, nicht Hands-on, sondern Hands-off-Impressions, die ich gesehen habe, die waren sehr begeistert davon. Yeah. Aber als ich das Zeug gesehen habe, ich habe es nicht verstanden. Ich meine, das Gameplay sieht okay aus, das sieht spassig aus, mit den Robotern kämpfen und schießen. Aber ich finde, grafisch sieht es sehr trist aus. Es sieht alles so leer und Beleuchtung ist so flach und es sieht so wie ein... Es erinnert mich an alte Spiele, die einfach technisch nicht so... Es ist echt irre.
Mega leere Welt irgendwie.
Ja.
Und ich meine, es ist nicht so, dass From Software das nicht könnte. Also wenn man irgendwie Elden Ring ist, die Stimmung so krass gewesen, oder? Aber vielleicht ist es dann halt einfach das. Und was natürlich ist, sie haben das Heads-Up-Display in dem Trailer ausblendet, oder? Ah. Und es gibt auch so ein riesen Mech. Also das gibt vielleicht dann noch ein bisschen zu der Stimmung dazu, oder so. Schlussendlich schauen wir dann nachher die Reviews an. Aber ja, es ist nicht Dark Souls mit Mechs, absolut nicht. Aber es gibt also doch so einen Sekiro-mäßigen Haltungsmeter. Also wenn du auf einen Mech einschiessest oder prügelst, irgendeiner verliert er seine Haltung und dann sackt er quasi in sich zusammen und dann kannst du massiv Schaden zufügen und so. Hat hunderttausende Raketen, die du kannst abschiessen und so. Ey, mal schauen. Aber ich, ja... Cool ist, es hat keinen Schwierigkeitsgrad. Sorry, Phil.
Ja. ja, das ist ja
bei mir.
Also ich finde, es sieht noch, ich finde auch, du hast recht, solche Beleuchtung und so, das ist nicht so, es haut auch nicht von den Socken, aber ich habe gefunden, es sieht gleich noch geil aus, aber ich hoffe, das ist schon so, da müssen sie, meine Umgebung, da müssen sie schon noch liefern, aber ihre Designs sind bis jetzt immer gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt da sich lumpen lassen. Es ist ja ein bisschen kleiner, es hat einfach riesige Areale, aber nicht eine Open World. Aber ich finde, ich finde halt Mech-Kämpfe einfach geil. Und da gibt es mega wenig Games, die das gut machen. Ja. Und da ist es wirklich so, es ist wie so ein, also du bist mega agil, oder? Es ist nicht so
Mech-Warrior, so boom.
Ja,
also. Ich finde, du bekommst aber kein gutes Gefühl dafür, jetzt in den Trailer, jetzt, wo man gesehen hat, wie gross das die Mechs sind. Also, die sind ja riesig eigentlich, aber du steuerst den einfach und die Umgebung sieht so riesig aus und die Gegner sind auch riesig. Du bekommst gar kein Gefühl, was für Huren Maschinen das eigentlich sind.
Das ist ja, es hat ja so ein Männchen, glaube ich, wo du auch noch siehst. Aber ja, das stimmt schon. Aber Also ich bin auch, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich finde eben, auch dass der Bosskampf, was zeigt, ja, wie ja, gegen so einen, es ist irgendeine fahrende Maschine mit irgendeinem Schmelzkästchen, ja, hinten drauf und vor irgendwelche Walzen. Das sieht einfach geil aus.
Ja, übrigens, Armored Core liegt ja auf mir, Anfangsjahr haben wir ja gewettet oder Prognosen gemacht für das Jahr. Das war eine von meinen Prognosen gewesen, dass es, glaube ich, unter 80% bekommt auf Metacritic.
Oh!
Der Trailer hat mich noch bestätigt. Ich sage, es kommt nicht gut.
Ich könnte die erste Volltreffer seit langem sein bei uns noch Jahresprognose.
Ich hätte bei Elden Ring fast gesagt, es wird Game of the Year und dort hätte ich recht gehabt, aber ich habe ihn trotzdem auch nicht getraut. Das ist ein bold Move von dir. Gut. Dann das Letzte, okay, was nicht mir das Highlight allgemein ist, ich habe gefunden, die ganze Show hat mega viel Abwechslung gehabt. Es hat so Jahre gegeben, da ist immer das Gleiche. Es hat dann irgendwie angefangen. Sonst sind wir einfach so ein bisschen Shooter in der Neuzeit mit so ein bisschen Braun in Braun, alles. Das war mal ein Ding gewesen, so 2010. Und dann war irgendwie alles Zombie gewesen. Und dann ist alles jetzt, vor einem Jahr war alles Space Horror gewesen.
Ja, Space Horror war schon im Hoch.
Ja, mega. Ja.
Und auf das habe ich einfach so keinen Bock gehabt. Es war mega vielfältig, die ganze Show. Also es hat nicht irgendwie ein Game-Genre oder ein Game-Typ, der mega rausgestochen ist. Es hat so ein bisschen Retro gehabt mit Sonic und Prince of Persia. Dann ein bisschen spannend artsy South of Midnight mit dem Bayou, wo man noch nicht wusste, was es dann wirklich ist.
Vor allem ist im Xbox Showcase gekommen, oder? Ich finde der Xbox Showcase ein gutes Beispiel für das. Es waren so viele Genres in dem, so viele unterschiedliche Spiele, grafische Stile, die dort drin waren. Das war eine geile Abwechslung.
Das war super, ja.
Und wow, hat man gesehen, und dann dass ja, City Skyline und die ganzen Yakuza, eben noch Classics Yakuza und Persona. Mhm. Und schlussendlich dann zum Abrunden nach Starfield, und vielleicht dann noch schnell wieder darüber reden. Das ist eigentlich einfach cool gefunden. Ich habe wieder mal so eine Show gefunden, wo für alle etwas dabei war. Also ja, nicht, weil sonst habe ich es recht beelendig gefunden, wenn wirklich einfach alles gleich ist. Ich hatte genug Zombies und auch genug Wikinger und auch genug fucking Feudal Japan und so. Und da hat es jetzt wirklich einfach alles gehabt.
Was ich aber muss sagen, bei den Indie-Showcases, wo sie waren, Hot Take, die haben sich grösstenteils so ein bisschen samey angefühlt. Es hat immer bei den Indies bekommst du ein originelles Konzept und so, aber jetzt bei all den hunderten von Trailern, die ich gesehen habe, die sind meistens halt einfach irgendwie Retro-Pixel-Grafik oder wenn es 3D-Spiele sind, das ist so eine Low-Poly-Ästhetik, vielleicht noch mit einem Filter, das so ein bisschen Playstation-mässig aussieht. Yeah. Und es sind mega viel ähnliche, zumindest grafisch ähnliche Spiele dort drin gewesen. Aber dort hat es so coole Ideen und so, aber es ist mir so ein bisschen aufgefallen. Bei dieser Menge an Trailern, die gezeigt wurden, waren im Indie-Bereich recht viel ähnlich gewesen. Das hat mich überrascht.
Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob das wieder Sache geschuldet ist, wenn du, ich meine, der Wholesome Direct hat, glaube ich, 100 oder 70
Greens. Ich glaube, also eine absurde Zahl, ja.
Dann ist, ich habe das Gefühl, es ist wie, dann muss sich wiederholen, oder? Und dann fällt es vielleicht einfach stark auf, aber das sehe ich schon so. Und sonst stimme ich Simon zu, ich habe es auch sehr abwechslungsreich gefunden, was wir da gesehen haben. Mhm. Aber eben, es hat natürlich auch solche die grossen AAA-Sachen zu geben, und von denen hat der Luca sicher ein paar auf seiner Liste, oder?
Ja, ich was ist der Basic, Luca? Nur
das Mainstream, ich kann gerade sagen, das Mainstream-Opfer.
Der Mainstream-Luca.
Mainstream-Luca.
Ich hätte es sonst auf meiner Liste gehabt.
Okay, also du meinst das erste Game, das ich jetzt gerade erwähnen werde, wo ich mir sicher...
Vermutlich, ja.
Eben, Assassin's Creed, nein.
Genau.
Nein, wir fangen mit dem Highlight an. Also, wie könnte es anders sein bei mir? Natürlich Star Wars Outlaws, das ist das erste Open-World-RPG-Game in einem Star Wars-Universum, jedenfalls, wenn man all die MMORPGs weglässt, wie The Old Republic und so.
Hey, aber da muss ich gerade mal reingrätschen. Ja. Findest du nicht, dass Star Wars jede Survivor, das ist eigentlich auch...
Mm-mm. Ja, ist nicht Open World. Nein, ich würde es jetzt auch nicht als klassisches Open World
spielen. Das ist ein mega Dungeon. Einfach ein Dungeon nach dem anderen, nach einem Backtracking.
Nein, das stimmt.
Du hast schon deutlich mehr Open World Element als auch schon. Vor allem als der erste Teil. Und das, ich glaube, es ist so...
Aber es ist doch nicht so die klassische Open World, wo du irgendwo hergehst und abgelenkt wirst, wenn du dort hergehst von tausend anderen Sachen, die du in der Welt siehst. Es ist halt einfach eine größere Welt, die sie haben. Und gleich ist immer noch so ein Metroidvania Design, oder?
Es ist eigentlich stimmt. Aber es hat wirklich, also die Welten sind wirklich gross, gerade
ja,
die
ja,
erste Stadt. Aber
so gleich, das
ist eine reine Formulierung.
Genau. Nein, sie haben es probiert. Sie haben sicher probiert, ein bisschen mehr Open-World-Feeling zu geben, weniger irgendwie Uncharted, aber es ist nicht das klassische Open-World-Spiel, wie es jetzt Star Wars Outlaws ist. Oder? Also dort, das Spiel zwischen Episode 5 und 6, du schlüpfst in die Rolle von der Kay West, wo so eine aufstrebende Schurkin ist. Das heisst,
Luca, wie sehr regt es dich auf, dass es eine Frau ist, die du spielen
musst? Ich habe nicht mal gewusst, dass das eine Polemik ist, bis ihr es gestern mir erzählt habt.
Das ist tatsächlich so.
Warum, ist das jetzt, warum diskutieren wir jetzt das wieder? Wenn wir das jedes Mal diskutieren, wenn eine Frau irgendwo eine Hauptrolle... Also wirklich,
anscheinend. Dann ist sie nicht einmal ein Weissi.
Ja, und dann ist auch noch... Keine Ahnung, Latine, ich weiß nicht mal, ich habe es nicht mal genau gesehen, also ich habe es nicht mal irgendwie genau können. Egal, können wir nicht über das reden. Können wir bitte über das Game reden. Wo du eben die Kay West spielst, aufstrebende Schurkin, wo ihr halt ihren Weg in der Galaxis sucht, wie man es auch so in den Film immer wieder so schön gesagt hat. Sprich, sie nimmt an einem Ort einen Auftrag an, muss eben dann einen Auftragsort, um die Quest zu erledigen. Unterwegs Open World halt, wird sie abgelenkt oder du hast irgendwie am Horizont siehst etwas Spannendes oder ein Entwickler hat es noch lustig gesagt. Du siehst irgendwie das Raumschiff, das über deinen Kopf düst und denkst, ah, wo könnte ich echt landen? Und folgst dem mal und landest irgendwie in deinem nächsten Adventure, oder? Das ist halt für mich als Star Wars Fan ein absoluter Traum, der in Erfüllung geht. Das hat es einfach noch nicht gegeben bis jetzt. So in dieser Art. Und dazu sieht es auch noch grafisch einfach fucking fantastisch aus. Von der Umgebung her bis zu dem Charaktermodell. Ich mag überhaupt ein bisschen so den Han Solo-Schurken-Vibe, wo mir das Game gibt. Und ja, also... Ich für mich ist das wirklich so, das, also ich brauche nur das Game eigentlich in meinem Leben für die nächsten ein, zwei Jahre.
Ich finde den Begleiter von Kay auch noch super, das kleine Alien. Nix heisst er, glaube ich, oder? Ich finde es cool, dass es mal kein Roboter ist, sondern so ein kleines, herziges Alien, das du ja auch noch kannst brauchen im Kampf und im Stealth-Modus, kann er also Sachen für die erledigen, Gegner ablenken und so. Das finde ich auch noch recht herzig.
Ja. Ich stimme dir auch voll zu, ich als auch. Es ist wie so, es ist so ein by the book, oder? Das bringt jetzt nichts Neues oder so, aber das finde ich jetzt in dem Sinn auch nicht schlimm, weil irgendwie, es ist halt eine coole Open World, musst du gleich mal können machen und wenn das Gameplay stimmt, oder? Und da ist ja jetzt vor allem, eben, du hast gesagt, so ein bisschen, Schurke, also Bounty Hunter mäßig, du bist am Rumballern vor allem mit dem Blaster. Und natürlich gibt es irgendeine Kantine, wo du Aufträge annimmst. Aber ich fand geil gefunden, gegen Schluss gibt es wie so ein Supercut von so Locations. Ja. Es gibt einfach so viele verschiedene, das liebe ich einfach. Weißt du, so neonfarbige Cyberpunk-Stadt, so irgendeiner Wüstenlevel, so. Ich weiß nicht, was alles drin vorkommt, aber hat wirklich super coole Designs und einfach die Welt sieht mega einladend aus.
Voll. Und etwas, was sie auch mega irgendwie Wert auflegen, dass man das irgendwie jedem Trailer sagt, ist quasi der seamless Übergang zwischen Planetoberfläche und Weltall. Also, dass du quasi wie auf dem Planet in ein Raumschiff einsteigst und dann in die Atmosphäre rauffliegst und dann dort im Orbit vom Planet bist und dort irgendwie auch nochmal Sachen gibt zu machen. Das ist wie so, eben, also, in welchem Game ist das auch noch so ähnlich?
Oder? Everspace ist eigentlich vor allem. Ja, du meinst oder No Man's Sky.
Aber... No Man's Sky, genau, sorry, No Man's Sky.
Aber es wird nicht so sein, dass du auf dem Planeten einfach irgendwo kannst landen. Das ist schon nicht. Was ich meine mit Seamless ist einfach, dass es keine Ladezeiten gibt zwischen den Dings. Oder du steigst ein, sagst, du willst jetzt abfliegen und bist dann im Weltraum. So. Aber es ist nicht so, dass du überall auf dem Planeten kannst landen und so Zeug. Das ist.
Genau.
Aber mit Raumkämpfen, Raumschiffkämpfen und solche Zeugserkunden, also eben, es hat wie alles drin, wo früher alles einzelne Games waren. Und sieht, ich finde auch mega ansprechend aus.
Sehr gut aus.
Dann, was ist dein Nächste?
Das Nächste ist jetzt leider, Assassin's Creed. Und ich habe es jetzt nicht als Highlight bei mir betitelt, sondern als Überraschung. Assassin's Creed Mirage sind ja, es ist ja der Ubisoft 4 Ward, glaube ich, oder? An diesem Event vorgestellt wurde, nebenbei auch noch ein VR- und ein Mobile-Ableger. Mirage ist aber das nächste Mainline-Spiel und dort schlüpfst du auch in die Rolle von einem Strassendieb, der nach einem quote-unquote Akt tödlicher Vergeltung, was immer das heisst, aus Bagdad flüchten muss. Und er schließt sich dann natürlich dieser uralten Organisation an und fängt seine Karriere als Assassin an. Und warum ich es bei mir als Überraschung genommen habe, als positive Überraschung, ist, weil es laut Entwicklerstudie eben eine Hommage an das Originalspiel soll sein. Das heisst, eine kleinere Map, weniger RPG, weniger Action, aber dafür mehr Stealth, Parkour und ja, Kill. Und damit checkt Ubisoft für mich genau all die Boxen ab, wo bei mir in der Vergangenheit ein bisschen dazu geführt hat, dass ich Assassin's Creed Spiel nicht mehr so viel gespielt habe. Sie haben zwar immer wunderschön ausgesehen, mega schöne Settings, aber haben für mich viel zu grosse Maps gehabt, mit viel zu viel Content und vor allem viel zu viel durchschnittlicher Content. Also Content, der einfach nicht so motivierend ist. Und das ist, wenn Mirage jetzt das ist, was die Entwickler versprechen, und Tommy, du hast in deinem Artikel so schön beschrieben als eine nostalgische Reise durch die Anfänge der Serie. Es sind optisch, es sieht mega aus wie das erste Assassin's Creed.
Aber ich finde, es sieht zu sehr aus wie das erste. Ja. Also, es
für mich ist das absolut kein Minus.
Es wirkt nicht mehr ganz frisch grafisch, sagen wir es mal so.
Nein, für mich ist es im Fall absolut kein Minuspunkt. Ich dig das. Also es ist für mich voll genau der Grund, warum ich es will game.
Es wird übrigens auch ein bisschen billiger sein, also es wird nicht Vollpreis sein,
das Spiel. Okay. Das sagt auch noch etwas.
Ja.
Hey, ich bin auch wirklich, eben, wir haben es ja am Anfang gesagt, es kommen so viele Games raus. Ich bin so richtig froh, das holt mich so nicht ab. Ich habe eigentlich auch alle gespielt, die haben die auch nicht okay gefunden, aber die Open World haben mich dann viel mehr angesprochen. Und es ist aber immer eigentlich der geschichtliche Teil, also die Welten, die sie noch gebaut haben, hat mich am meisten angesprochen. Mhm. Und da ist jetzt halt das Gleiche wie im ersten, habe ich wie schon gesehen, darum. Und eben, es sieht, wenn es nicht wüsstest, könnte es auch 5 Jahre alt sein, das Game. Ja. Darum mich halt es überhaupt nicht ab. Aber ich finde super für die, die gerne wieder mal ein klassisches Assassin's Creed haben. Toll, jetzt gibt es das. Und ich glaube, sie dürfen es dann immer so ein bisschen abwechseln, jetzt in Zukunft.
Dann ist aber in dem Fall das Assassin's Creed Japan, was wir mal angekündigt haben oder wo man mal so gemunkelt hat, das kommt schon an. Das ist dann einfach nächstes Jahr das, oder?
Und das wird dann das Open World wieder
Open
sein.
Open World, die grosse. Ja, ich bin dort beim Luca. Ich habe nur das erste Assassin's Creed gezockt, tatsächlich. Der Rest habe ich irgendwie immer sein gelassen. 2 ist ja eigentlich. Nein, stimmt nicht. Black Flag. Oder wie heisst es? Black Flag, oder? Das habe ich gespielt. Ich finde es cool, wenn es ein bisschen weniger kostet. Da bin ich absolut, dann ist es vielleicht auch nicht so lang. Dann kann ich es vielleicht auch bis zur Hälfte spielen und nicht nur einfach ein Tutorial fertig spielen, wie normalerweise bei Games, wenn man Gottverdellung keine Zeit hat. Vielleicht kaufen wir es, ja. Ich finde es cool.
Ich bin mega gespannt auf das VR Assassin's Creed. Das war zwar nur so ein CG-Trailer gewesen, oder so ein bisschen gestellter Trailer, aber das könnte noch lustig sein. Irgendwie.
Mhm. Ja, voll.
Ja. Dann am Lukas ist dritte. Da bin ich auch gespannt, wie es wird und wie es du vor allem findest.
Ja, das dritte ist mein grosses Fragezeichen, nämlich Avatar Frontiers of Pandora, wo damals der eine Teaser rausgekommen ist, bin ich schon völlig gehypt und pumped gesehen und dachte, yes, geiles.
Was war das für ein World Teaser? Einfach nur so ein CG-Teaser, der dann rauskam?
Ja, das ist doch so ein Zusammenschnitt aus ganz vielen verschiedenen Games. Schon PlayStation-Zusammenschnitt von PS5-Games, die da rauskam. Und dann hat man eben kurz gesehen, so die Welt von Pandora. So. Und dann hat gesagt, das ist eben das Open-World-Spiel von Ubisoft in der Welt von Avatar. Und ich bin mega gehypt gewesen. Jetzt ist der Trailer rausgekommen und man hat erfahren, man spielt es ist ein Open-World-Spiel, man spielt es aber aus der First-Person-Perspektive, also so ein bisschen wie Far Cry. Das heisst, man entdeckt die Map, man plündert Outposts. Leute haben in den Kommentaren auch schon geschrieben, ja, das ist ein Far Cry Far Cry Pandora.
Finde ich so treffend. Ja.
Mega treffend, glaube ich. Und du spielst als Kriegerin von der Navi, natürlich wieder gegen das ausbeuterische Militärunternehmen von der RDA. Der Clou ist aber, dass du ursprünglich eigentlich von dieser RDA erschaffen worden bist, quasi als Navi-Krieger gegen Navi. Darum hast du nachher im Gameplay, wenn du dann gegen die RDA dich wendest, nicht nur einfach mit Pfeil und Bogen tust du kämpfen, sondern tatsächlich auch mit Maschinengewehr, Pistolen und so weiter, also mit den Waffen der Menschen. Das soll ein bisschen für Abwechslung sorgen. Grafisch sieht es einerseits finde ich mega schön aus, die ganze Umgebung Pandora, es spielt auf dem Kontinent Western Frontier, das hat man im Film nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Es sieht mega schön aus, Charaktermodell aber dafür wirklich wie aus der PS3. Also Charaktermodell, ich finde Charaktermodell furchtbar. Wirklich so, also das Gesicht bewegt sich überhaupt nicht. Also vergleich das mit Star Wars Outlast, finde ich einen riesen Unterschied.
Ist es nicht echt, wenn du den Vergleich hast zu den Filmen, wo dort alles computergeneriert ist und sie dort viel besser animiert sind und so ein bisschen wie der Unterschied ist?
Vielleicht.
Also, mir wäre das voll nicht aufgefallen. Das Grafisch ist wirklich schön gefunden. Also sowohl Charaktermodell als auch die Spielwelt.
Ich habe voll eben, wo du das eben gesagt hast, ich habe den gar nicht gespürt, den Trailer. Der hat für mich wirklich wie eine wüstere Version vom Film ausgesehen, weil einfach, der ist Computer gemacht und im Film sieht einfach alles eine Fantasiewelt, die einfach viel schöner aussieht wie da. Und ich meine, die ist auch schön, aber ich habe es vorher einfach in schöner gesehen und das ist irgendwie nicht das gleiche, wie wenn du etwas Echtes hast, wo es nachher ein Game dazu gibt, finde ich. Oder das versucht dir gleich Look eigentlich zu erzeugen und das finde ich dann schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, es hat ein paar schöne Settings, Aber das Gameplay hat vor allem wirklich langweilig. Es hat wirklich einfach so...
Ja, beide gell?
Einfach Schüsse.
Es trieft nach Ubisoft-Formel. Es ist einfach...
Ja, aber völlig.
Aber vielleicht ist es eben Star Wars. Eben, wenn man Fan ist vom Ding, vielleicht ist das easy, oder? Dann bist du auch in dieser Welt und machst...
Übrigens, genau, ja. Apropos Star Wars, das wird ja vom gleichen Entwicklerstudio gemacht wie Star Wars. Von Massive.
Ja. Was ist das? Avatar Frontier of Pandora wird auch von Massive gemacht.
Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie die zwei so fucking riesige Open-World-Spiele machen können.
Das ist, also wenn das steht, das ist ja mal, Massive ist das.
das ist Massive, ja. Massive Krass. Entertainment, ja genau. Frontiers of Pandora und das Star Wars-Spiel machen die gleichzeitig.
Gut, aber bei Ubisoft eben, oder Ubisoft, ich wüsste das selber nicht, wie sie heissen, dort arbeiten dann einfach irgendwie alle dran, darum keine Ahnung, im Fall, ehrlich gesagt, ja. Aber
das sowieso die Support von allen Studios, die sie haben, ja. Das ist so.
Okay. Ja, sind wir gespannt. Das kommt nächstes Jahr, gell? Ja. 2024. Ja. Gut. Dann, Domi, was ist auf deiner Liste?
Auf meiner Liste, wie könnte es anders sein, ist Like a Dragon Infinite Wealth. Wer mich kennt, weiss, dass ich ein riesen Like a Dragon Fanboy bin. bevor ich euch erzähle, was es ist und was man gesehen hat, noch schnell so ein bisschen abholen bei euch. Was ist so der Stand zu dieser Spielserie?
Trailer habe ich immer geil gefunden, aber ich habe es noch nie gespielt.
Du hast noch nie gespielt, okay.
Ich habe ein paar gespielt, aber ich finde sie super geil, aber das ist auch, weil ich halt ein Japan-Fan bin. Es ist so ein bisschen Flashback. Es ist wirklich, es sind schön gemachte Maps und es ist alles ein bisschen over the top, ich liebe es.
Ja.
Ich habe noch kein lang gespielt, aber verschiedene schon drei gespielt und habe sie eigentlich immer recht cool gefunden. Aber hat dann ein bisschen zu viel Grind und meistens werde ich dann von irgendetwas anderem abgelenkt. Mhm. Und das, bei denen braucht es mir dann nicht viel, dass ich dann nicht mehr weiterspiele. Aber ich finde sie eigentlich schon noch sehr geil.
Es ist ein intensives Spiel, das ist so. Um was geht in das Spiel? Du spielst meistens irgendwelche Yakuza oder Ex-Yakuza oder sonstige kriminelle Leute aus dem japanischen Untergrund. Und es sind so Semi-Open-World-Spiele, beziehungsweise ein Open-World-Spiel. Die Open-World ist eigentlich mega klein jeweils. Du hast so, spielst in der japanischen Grossstadt in Tokio, Osaka, Sapporo und dort musst du immer ganz viele Leute verprügeln und Missionen annehmen und es gibt so Minispiele und so. Und das Coole an dieser Spielserie ist, dass es halt wirklich so einen einzigartigen Vibe hat. Also, du fühlst dich wirklich, als wäre es in Japan, wenn du das spielst. Und ich finde, es gibt keine andere Spielserie, wo eine ernste Hauptgeschichte, wo es wirklich um kriminelle Aktivitäten, Tod, Mord, Erpressung geht, mit hure absurden Nebenaktivitäten verbindet. Das ist wirklich so, die zwei Sachen passen nicht zusammen, aber irgendwie bringen sie es zusammen. Und jetzt haben sie eben das achte Spiel in der Spielserie angekündigt und das ist am Xbox-Event gezeigt worden. Das war eine grosse Überraschung, weil eigentlich macht das Entwicklerstudio am Freitag ihr eigenes Event und dort man denkt, das werden sie dann dort zeigen, aber jetzt am Xbox-Event schon Trailer gegeben. Und obwohl man in diesem Trailer null Gameplay sieht, ist es für mich ein absolutes Highlight. Im Trailer siehst du eigentlich nur, wie ein nackter Mann auf einem Strand aufwacht und keine Ahnung hat, wo er ist. Das ist der ganze Trailer. Und sein Gemächt wird natürlich verdeckt von verschiedenen Objekten.
Das war dein Lowlight dann gewesen, natürlich. Oder?
Was, das verdeckt
ist? Dass man das nicht sieht.
Es ist, glaube ich, offensichtlich irgendwo in Amerika, aber oder? Sie reden, glaube ich, Englisch, die Leute, die Touristen.
Ja, genau, und darum ist es das Highlight so, für mich.
Nandato.
Genau. Darum ist es das Highlight, weil die Spielserie war bis jetzt nur in Japan gewesen und das Studio ist sehr gut drin, so die japanische Welt zu erschaffen, um die japanische Welt wieder zu auch satirisch und überzeichnet und so. Und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt mit den USA werden machen. Also ziemlich sicher ist die Location Hawaii, beziehungsweise Honolulu. Ich bin ziemlich sicher, dass der Strand so der bekannte Waikiki Beach ist, den man kennt aus diversen Filmen und Serien. Und ich freue mich einfach darauf, was sie daraus werden machen. Es ist, wenn man den Humor gern hat, den japanischen Humor, und sich denkt, wie sie jetzt die USA werden porträtieren, das wird wahnsinnig werden. Und grafisch sieht es so gut aus. Der Trailer war in-engine gewesen. Also das wird wahnsinnig. Gleichzeitig sehe ich auch noch ein anderes Game angekündigt. So ein Zwischengame darf man nicht verwechseln mit dem. Es ist die komplizierteste und unnötig verwirrendste Namensgebung von allen Spielserien, die es gibt.
Ja, Persona die Spielserie hat auch noch etwas da zu sagen.
Persona ist auch noch ziemlich nötig. Ja, ja. Weil Like a Dragon war früher als Yakuza bekannt gewesen. Und jetzt heißt es Like a Dragon. Und gleichzeitig ist noch ein anderes Like a Dragon-Spiel angekündigt worden mit dem Subnamen The Man Who Erased His Name. Das kommt schon dieses Jahr raus und das ist so eine Zwischenstory, die so ein bisschen erklärt, was zwischen dem 7. und 8. Teil passiert ist. Und der 8. Teil kommt dann 2024 und der heisst eben Infinite Wealth. Und das ist auch einer der geilsten Namen, die es gibt. Infinite Wealth. Was für ein geiler Subname für ein Spiel. Und das 8. ist so ein bisschen versteckt im Subnamen. Es ist so wie ein liegendes 8. für Infinite.
Jetzt check ich's.
Es ist nicht offensichtlich und die Leute sind verdammt verwirrt. Nein. Was ist das? Es ist jetzt das 8. Ist es ein Nachfolger? Ist es ein Zwischenspiel und so? Aber es ist wirklich das nächste grosse Spiel. Genau, 2024 kommt es raus auf PS, Xbox und PC.
Cool. Nein, bin ich gespannt.
Ich auch.
Und dann, was hast du noch?
Spider-Man 2. Ich habe mir überlegt, ob ich das nehmen soll, weil das ist ja eigentlich größtenteils vorgestellt worden am PlayStation Showcase, wo ja, glaube ich, nicht offiziell zum Summer Game Fest gehört, oder? Das war nie offiziell auf der Auflistung vom Summer Game Fest.
Aber eben, was gehört schon offiziell dazu irgendwie?
Das ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Das ist am 24. Mai schon vorgestellt worden am PlayStation Showcase. Und, aber das ist ja noch auf der Bühne gekommen, vom Summer Game Fest. Das ist ja noch ein Entwickler auf die Bühne gekommen. Ein hoher Boss-Move haben sie dort gebracht. Der ist auf die Bühne gekommen, hat drei Screenshots gezeigt, das Cover Art und das Datum genannt und ist wieder vor die Bühne gegangen. Das war alles, was sie dort gezeigt haben. Ja, und das ist der Nachfolger vom Spider-Man-Spiel auf der PS4, wo 2018 rausgekommen und der neue Teil kommt jetzt nur auf der PS5 raus. Hat ihr den ersten Teil gespielt, dazu mal?
Yes. Yes.
Ja, ja.
Und Miles Morales auch.
Miles Morales auch, ja, genau. Das war schon Wahnsinn gewesen. Du als Marvel-Fan, wie hast du es gefunden, Luca?
Ich bin unheuren gehypt für das Game. Also, was man bis jetzt gesehen hat, ist genial. Ich freue mich auch. Ich habe das Gefühl, sie können es gut weiterdenken. Quasi eben, wir haben Spider-Man gehabt, wir haben das Miles Morales Game gehabt. Im nächsten Teil spielst du jetzt beide,
ja,
abwechslungsweise mit unterschiedlichen halt eben Charakteristiken, Gameplay, Komponenten Venom, wo dazu kommt, wo natürlich in den Comics immer sehr, sehr wichtig ist, weil es wirklich so ein bisschen so der dunkle Pfad vom Spider-Man dann so zeigt.
Und aber
dann
der Venom im Spiel, das sie jetzt hier gezeigt haben, ist nicht der Spider-Man, das ist nicht irgendjemand anderes.
Also im Gameplay hast du ihn. In den Comics tut er ja eigentlich zuerst, das ist ein Symbiont aus dem All,
ja,
der,
genau,
der Venom. Und der tut auch in den Comics tut er zuerst den Spider-Man quasi übernehmen.
Ja.
Und das hat man damals im Sam Raimi-Film schon so gesehen. Das sieht ja jetzt auch in dem Gameplay-Trailer aus, dass er am Anfang den Spider-Man quasi wie so übernimmt. Und der Spider-Man ist ja dann im schwarzen Anzug, genau, und ist ein bisschen hässig und böse und eben ein bisschen so auf der dunklen Seite.
Er kämpft viel brutaler als im ersten, ja, Spiel. Hat wirklich der Gegner wirklich zerhauen und in Boden rammen und kaputt machen. Es sieht viel brutaler, genau, aus als im ersten Spiel.
Er ist mit dem Venom-Symbiont zusammen viel stärker, als er normal wäre, aber eben auch völlig außer Rand und Band. Und ich nehme mal an, der Miles Morales wird damals dann der Retter vom Tag.
Aber auf einem Screenshot, den man darum hat gesehen, hat man gesehen, wie der Spider-Man und der Miles Morales gegen Venom kämpfen.
Ja, das wird dann so drauf hinauslaufen. Oder irgendwann mal wird er sich befreien und dann der Venom geht in den Comics auf den Eddie Brock über. Das ist ein Rivaljournalist von Peter Parker und dann nimmt er eigentlich die Form an, die wahrscheinlich die Leute mehr kennen, die ikonische Venom-Form, halt, okay, grosse Hühner und Zeugs und Sachen. Und dann ist er wirklich so ein Feind vom Spider-Man.
Sie haben übrigens gesehen, es wird nicht der Eddie Brock sein in diesem Spiel.
Mhm. Ah, okay.
Aber
okay,
mehr haben sie nicht verraten. Mhm. Aber ja, es sieht super geil aus. Eben, das Gameplay, der neue Kampf, das neue Kampfsystem sieht super aus. Die Stadt wird viel grösser, die ist quasi verdoppelt worden. Neu ist nicht nur Manhattan, sondern auch Brooklyn und, was ist das andere? Queens?
Bronx oder Queens, ja.
Ja, Queens, glaube ich. Und du wirst, wie du schon angedeutet hast, Luca, du wirst beide Spider-Man können spielen und zwischen beiden können hin und her wechseln. So ein bisschen wie in GTA 5, wo man es kennt hat, wo man zwischen den drei Protagonisten gewechselt hat. Nur hier wird es halt viel schneller gehen, weil die PS5 bzw. die SSD dort drin halt ein bisschen schneller ist, als das, was man vor 10 Jahren hatte. Und allgemein, wie sie durch die Stadt schwingen, ist viel schneller. Sie hat die neuen Wingsuits und der Miles Morales hat also ein neues Katapultsystem, das er sich machen kann mit seinen Spinnfäden und es sieht einfach verdammt schnell aus, wie die dort durch die Stadt düsen. Und es sieht verdammt geil aus. Ich habe noch mitbekommen, dass recht viele Leute vor Grafik enttäuscht waren, die gezeigt wurde in den Trailer. Und ich kann das null nachvollziehen, wirklich null. Es hat verdammt geil ausgesehen, nicht?
Ich habe mir das gerade umgekehrt gesagt, bei dieser Verfolgung gesagt, wo es auf dem Meer ist, wo noch so ein Schiff nachfetzt, ja, und so. Und ich habe gedacht, das ist eben schon geil, jetzt, wo es nicht mehr für PS4 kommt, können sie jetzt einfach auch mal so ein bisschen die Handbremse lösen, ja, und ein bisschen mehr Saft geben. Und habe mir vor allem überlegt, eben, obwohl es nicht auch noch für PC kommt, wo es theoretisch mehr Leistung hätte, wie ich das überhaupt nicht bremse. Ich fand, das sieht verdammt geil ausgesehen. Klar, sie sind dann zum Teil die Innenräume die sind vielleicht jetzt nicht so spektakulär, aber ich habe gefunden, es hat sehr geil ausgesehen.
Ja, also ich freue mich drauf, das kommt schon am 20. Oktober für PS5 und noch so ein Side-Note, Insomniac arbeitet ja auch noch an einem anderen Marvel-Spiel, Wolverine, das kommt ja auch noch irgendwann 2024 oder 2025, aber zu dem hat man bis jetzt nur einen kurzen Teaser gesehen, aber wenn das annähernd so gut wird wie Spider-Man, können wir uns auf ein weiteres geiles Marvel-Spiel einstellen.
Absolut. Mhm.
Dann hast du aber auch noch ein Lowlight. He?
Lowlight, ja genau. Wo in der Welt ist der Hideo Kojima? Ich habe fest damit gerechnet, dass der am Summer Game Fest wird vorbeikommen wird. Für die, die ihn nicht kennen, der Hideo Kojima ist eine legendäre Spielentwicklung, das kann man so sagen. Am besten bekannt für Metal Gear Solid-Serie und seit ein paar Jahren auch bekannt für Death Stranding, wo damals auf der PS4 und PC rausgekommen ist, mittlerweile glaube ich auf der Xbox erhältlich ist. Und am an den Game Awards im Dezember ist ja Death Stranding 2 angekündigt worden und das war auch der Grund, wieso ich das eins nicht durchgespielt habe in der Weihnachtsferien. Das habe ich nämlich damals nur kurz angefangen und dann wieder abgebrochen, weil ich auch abgelenkt war von irgendetwas. Und ich habe das so geil gefunden. Ich habe es in mega kurzer Zeit durchgespielt und wirklich so ein einzigartiges Game, das man nicht vergleichen kann mit irgendetwas anderem, was es gibt da draussen. Darum habe ich mich gefreut, hey, es gibt sicher News zu Death Stranding 2 am Summer Game Fest, vor allem wird der Hideo Kojima und der Jeff Keighley, der ja das Summer Game Fest organisiert, wirklich Best Buddies sind, das Gefühl. Die so eine Bromance und die schwärmen die ganze Zeit voneinander und für mich ist es logisch gewesen, der kommt dort auf die Bühne, zeigt irgendetwas. Vor allem, der Kojima war ja sowieso in Kalifornien gewesen, der war am Apple-Event gewesen, hat ja dort einen kurzen Auftritt gehabt und hat gesagt, Death Stranding kommt auf dem Mac raus. Und gefunden, ja, wenn der eh schon dort ist, dann wird sicher schnell zum Keighley gehen. Aber nichts war. Nirgendwo war der. Und ich bin enttäuscht, dass man da nichts Neues hat gesehen. Und der Kojima arbeitet ja gleichzeitig auch noch an einem anderen Spiel für Microsoft bzw. mit den Xbox Studios. Und das ist anscheinend ein Cloud-based Game, nennt er es. Und ein Never-Before-Seen-Concept. Und die Legende besagt, dass der Kojima bei zahlreichen Publishern ist anklopfen, das ist pitchen und es niemand hat annehmen und alle gefunden haben, dass er verrückt ist und Microsoft die Einzige war, die gefunden haben, komm, das probieren wir mal. Und man hat keine Ahnung, was es ist. Und was er auch nochmal gesagt hat, if this succeeds, it'll turn things around, not just in the games industry, but in the movie industry as well. Mm-hmm. Also mit dem Spiel wird er nicht nur die Games-Industrie, sondern auch die Filmindustrie verändern. Und das ist so ein Riesenwort. Irgendeinen Teaser kannst du mal zeigen, hier, zum Summer Game Fest.
Perfekte
Gelegenheit. Aber nichts ist gekommen. Bin traurig.
Ja.
Kann ich sagen, enttäuscht, aber traurig.
Das habe ich auch von zuoberst auf meiner Liste gehabt. Vor allem, er ist ja der weirderweise von allen Events an dem Apple-Event irgendwie noch auf die Bühne gekommen. Und ich habe dann noch so en passant geschaut, irgendwie so ohne Ton, weil ich gewartet habe, bis da die komische Brille da präsentiert wird. Und schaue es und denke, habe ich mich jetzt verklickt? Ist jetzt YouTube irgendwie weitergeskippt auf irgendein anderes Video? Oder what the fuck ist da? Und dann habe ich gedacht, ja, da kommt er am Summer Game Fest.
Das würde so Sinn machen.
Ja, schade. Aber es ist auch ein bisschen im Style von ihm, das genau eben nicht zu machen, wie zu erwarten ist. So,
nicht oder? Das, was man erwartet, genau, ja.
Wirklich.
Immerhin, es hat einen Trailer gegeben zu einem Dokufilm von ihm, wo der gleich wird rauskommen, der recht high-end produziert aussieht und wo ihn so ein bisschen begleitet in der Gründung von seinem Studio und der Entwicklung von Death Stranding vom ersten. Der kommt dann gleich raus, so ein bisschen als Trost und zum Zeit überbrücken bis zum nächsten Death Stranding.
Mhm. Da bin ich auch noch gespannt, ja. Also komm, dann kommen wir noch zu meinen drei. Ich habe drei Highlights und das erste ist Sea of Thieves. Eigentlich etwas, was schon länger gibt, aber es gibt eben ein Crossover mit Monkey Island. Und das habe ich schon... Ich habe schon immer gefunden, wenn man das gespielt hat, dann glaube ich, das Erste, was mir dort aufgefallen ist, ist so, dass sieht aus wie Monkey Island 3, so mit diesen verspielten Wolken und so. Und eben Sea of Thieves ist so ein Multiplayer-Piratenspiel, wo es wirklich schon seit x Jahren gibt. Und dort hat es, ich weiß nicht, ob das der erste war, aber der Pirates of the Caribbean hat es auch schon so einen Crossover-DLC gegeben. Also ich glaube, die sind dann immer... Ich weiß gar nicht, die sind glaube immer gratis. Ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du wie so eine Mini-Kampagne drinnen, wo dann halt gewisse Story-Dinge nachspielst. Und ja, jetzt spielst du einfach Monkey Island offenbar mit wirklich Original-Cast. Der Guybrush Threepwood ist dort. Du kommst natürlich auf Monkey Island, er ist jetzt Gouverneur, du kommst dort in sein Gouverneur-Mansion, weil sie einen Besucherpass haben. Also, weißt du, der Humor ist offenbar gleich. Der LeChuck ist natürlich dabei, das ist sein Erzfeind. Ja. Genau, und Geisterpirat. Und das sieht einfach witzig aus, sie sind in der Vergangenheit, sie sind dann, ich weiß auch nicht, ein paar Stunden, fünf, je nachdem, kommt halt immer darauf an, wie effizient das bist. Aber du kannst einfach so eine kleine Geschichte spielen und ich finde, das passt halt perfekt in das Setting rein und ich finde das einfach super lustig. Da kannst du die Leute mal wieder zusammentrommeln, weil irgendwie bei uns haben alle die Game Pass und dann ist es wieder gut, hat man wieder mal einen Grund, um wieder mal das Game installieren von dort.
Ja, ich liebe so Crossover-Überraschungen. Ich würde es nie spielen, aber das war eines von den schöneren Momenten am Xbox-Showcase. Es ist einfach immer wieder lustig, so überrascht zu werden. Und vor allem der Trailer ist so gut gemacht. Aber wenn du Monkey Island liebst, dann wirst du die Expansion, das ist so perfekt. Das ist super gut umgesetzt. Und eben mit dem Voice-Actor von Dings, also mit dem Original-Voice-Actor aus dem Spiel, ist super cool gemacht.
Und es kommt schon am 20. Juli. Das Einzige, was schade ist, dass so der Ron Gilbert, also der Erschaffer von denen, von der ersten und dann auch zum letzten, der rausgekommen ist, den haben sie nicht einmal informiert.
Was?
Ja, die müssen halt nicht, weil das gehört LucasArts oder Disney und die Rechte, oder? Das heisst, die müssen dann nicht informieren. Aber
das ist schon schäbig. Das ist schon schäbig. Also wie hat man das herausgefunden? Hat er sich gemeldet und gesagt, oh geil, habe ich auch nicht gewusst, oder?
Ich glaube, die haben ihn gefragt. Ich habe einfach heute Morgen noch einen Artikel gelesen, dass es... Er hat es dann einfach irgendwie mal erfahren, wo es, glaube einfach schon mehr oder weniger fertig war. Und hat man es, glaube ich, irgendwo noch gesteckt oder so.
Ah, okay.
Das on another schade. Note. Vor allem eben, weil die anderen ja genau die Original sprechen oder dabei sind. Yeah. Und so. Aber das ist schade, aber sonst scheint jetzt gleich irgendwie den Humor dann zu haben. Und das finde ich cool. Eben, das Spiel für mich, das hilft dann, dass es ein bisschen Struktur drin hat, obwohl es natürlich auch geil ist, einfach Scheissdreck zu erleben. Wenn ihr noch nie Sea of Thieves gespielt habt, wirklich das... Es ist schon ein Erlebnis, auch heute noch. Ja, und genau, auch ein Erlebnis wird vermutlich auch noch das nächste, was ich hier habe, und zwar Cyberpunk Phantom Liberty. Das gibt mir einerseits gibt mir das die Gelegenheit, das Spiel mal wieder mal zu gamen mit einem neuen Path-Tracing, Lichteffekt und so. Habe ich nämlich nur ein bisschen ausprobiert. Und das ist einfach der neue, ich glaube, Add-on würde ich es mal nennen, oder nennen sie es selber. Einfach die grosse Erweiterung zum Cyberpunk
2077. Ist die kostenpflichtig?
Ja. Also, ich habe es bei Steam schon gesehen, ich habe keine Ahnung über den Preis, aber garantiert. Okay. Ja, das kostet sicher. Also, ich weiß nicht 100%, aber ich sage 100%, das kostet. ich glaube, es spielt wieder in der gleichen Welt, du bist wieder die gleiche Person, die wie und es geht, glaube ich, darum, du musst eine Präsidentin, die da irgendwie abgestürzt ist, im Dogtown-Bezirk, Stadtteil, was auch immer, und du musst sie dort rausholen.
Das ist ein komplett neuer Stadtteil, oder?
Ja, genau. Und der Keanu Reeves ist auch wieder mit dabei und der Idris Elba ist auch noch eine berühmte Person, die da irgendeine Figur drin spielt. Der Trailer selber habe ich jetzt nicht irgendwie weltbewegend gefunden, weil es sieht immer noch gut aus mit Cyberpunk und so. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe es reingenommen, weil was man nachher darüber erfahren hat, was alles neu wird, das klingt für mich vor allem spannend. Die haben das, haben jetzt auch einiges an Zeit gehabt, aber es wird extrem viel vom Game haben sie überarbeitet. Also das ganze Skillsystem, Hacking-System, das Interface, die KI, wie die Polizei funktioniert. Es hat wirklich so eine riesige Liste, was sie alles neu gemacht haben. Und jetzt klingt es wieder viel mehr so, oder? Als hat man es am Anfang erwartet. Ich habe es selbst stetig gut gefunden, aber jetzt mit all diesen Verbesserungen, da klingt es für mich interessant fernab davon, dass es neue Content gibt.
Oder? Kann man sich vielleicht ein bisschen näher ihrer ursprünglichen Vision, die sie hatten, eigentlich.
Ja.
Ich bin schnell schauen. Es kostet 35 Stutz auf Steam.
Ja.
Ah, okay. Also wirklich Add-on.
Add-on.
Finde ich okay. Kommt eben auch schon im September, Ende September.
Das ist so ein Spiel. Vielleicht gehe ich dann auch mal rein. Ich habe es letztens auch wieder mal installiert, aber ich glaube, ich warte jetzt auf das, bis dann das kommt. Aber es gibt so viel zum Gamen. Man ist, will das große Ding haben wir gar nicht diskutiert.
Ja.
Ja, eben genau darum muss ich das Fürstchen machen. Also ich habe meinen letzten und ich kann mir das zweimal überlegen, weil es hat Zombies drin. Ich habe auch schon genug Zombies gehabt, bräuchte ich nicht mehr Zombies. Aber Aber da, bei dem muss ich eben doch, glaube ich, eine Ausnahme machen. Und das heisst John Carpenter's Toxic Commando. Einerseits finde ich John Carpenter cool, der Filmregisseur von diversen alten Horrorfilmen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie er da involviert ist. Ja. Ich weiss nur, der hat immer schon irgendwas mit Games machen. Und Dead Space erzählt er immer, finde ich geil. Der gamet eben auch offenbar viel. Und das ist so ein Zombie-Shooter-Koop. Das ist ja noch nicht so das Spannende. Man sieht okay aus. Aber du siehst im Trailer, dass sie sehr viel von Fahrzeugen aus, also so Humvee, Lastwagen, Krankenauto und so, von dem her ausballert. Und du siehst nachher in einer Szene, wie eben der eine Karre einen anderen abschleppt, so durch den Schlamm. Und das ist eben bemerkenswert, weil es kommt ja von der gleichen, von Saber Interactive, und die machen eben SnowRunner. Und das ist so ein Lastwagen-Simulator, wo in meinem Freundeskreis haben wir das wirklich noch viel zusammen gespielt. Und ich bin sehr gepumpt auf die Mischung zwischen Zombie-Action-Ballerei mit Kollegen und dann kannst du den anderen aus dem Schlamm rausziehen. So. Das könnte sehr geil werden.
Ich habe den Trailer geschaut und dachte, oh nein, nicht wieder in den Left 4 Dead abklatschen. Und nachher das mit den Autos hat es für mich rausgezogen. No pun intended.
Sehr gut. Ja. Aber es ist spannend, was der John Carpenter da genau seine Rolle in dem ganzen Ding ist. Weil eben, der Titel, ich habe gedacht, ist das jetzt ein Film oder ist das ein Game? Und was hat er genau mit dem Game zu tun? Tut er die Story liefern? Tut er irgendwie Art Director machen? Keine Ahnung was. Also,
aber es passiert nicht mit irgendeinem Film, oder? Also Toxic Commando gibt es nicht irgendwas anderes.
Ich kenne den Toxic Avenger und das sieht auch nach dem visuell aus, aber das wäre nicht von M, Toxic Avenger, soviel ich weiß. Darum, das habe ich gar nicht nachgelesen, aber das, ja. Da freue ich mich einfach auf Koop-Spass, wo, und mit denen traue ich es jetzt schon dazu, dass sie da etwas Interessantes könnten machen. Ja, also das wären unsere so persönlichen gewesen, und dann haben wir aber gefunden, wir müssen ja auch noch über eins reden, und das ist Starfield. Es ist gleich lang gegangen wie der erste Teil vom Xbox Showcase, dann einfach mal nochmal 3/4 Stunde on top. Und das ist das neueste Game von Bethesda, Macher von Skyrim und Fallout. Und das ist jetzt ihr Fallout Skyrim im Weltraum. Und ja, sie haben da extrem viel gezeigt von dem eben Open World, Open Space Game mit Planeten entdecken. Aber es hat über 1000 so ein bisschen prozedural, respektive, ich glaube, das besteht dann wie so aus bestehenden Elementen, werden die wie prozedural generierte Planeten. Du kannst eben frei auf die fliegen. Es ist nicht wie bei No Man's Sky, wo es fließend ist, aber im Video hat es eigentlich so ausgesehen wie, es zeigt wie so ein Fake, also ein Ladescreen. Also weißt du, irgendeine Animation zeigt es dir, wie so Sterne vorbeifliegen und dann bist du schon dort. Was ich auch okay finde, natürlich Weltraumschlachten, diverse riesige Städte, die du erforschen kannst und Quests machen und so. Ich habe eben auch gefunden, ich bin sehr skeptisch gewesen, vor allem nachdem, ich finde, die letzten paar Bethesda-Sachen haben mich wirklich nicht so überzeugt. Als grosser Fallout-Fan, Fallout 4, ist okay gewesen, durchgezockt, aber irgendwo dann doch mittelmäßig. Fallout 76 finde ich wirklich, es ist ein verdammter Dreiste. Das ist einfach ein scheiß Game gewesen. Wirklich, das ist einfach eine Frechheit gewesen, was die dort auch abgeliefert haben mit noch so ein bisschen unsere Games sind buggy und so. Wirklich, dort haben sie mich komplett verloren, oder? Und jetzt aber da, ich bin jetzt doch wieder so recht optimistisch.
Ja, apropos buggy, der Matt Booty von Microsoft sagt ja, wenn das Game jetzt rauskommen würde, wäre das Bethesda-Game mit den wenigsten Bugs von allen Zeiten.
Oh.
Und das kommt erst im September raus.
Hat so eine Aussage. Wer hat das gesagt? Wer ist das gewesen?
Matt Booty von der Xbox Studios. Irgendein Executive. Weiß nicht, was seine Funktion ist.
Aber das werden wir dann im September beurteilen. He?
Genau, das ist so ein Zitat, das dann wieder vorgeholt wird im September, wenn das Game klappt.
Du kannst aber Gift drauf nehmen, dass das vorgeholt wird.
Der aged und dann kommt well oder poorly.
Genau. Ja, aged like milk. Ja.
Alle von komplette Xbox Tester sind offenbar da involviert, ist irgendwo gestanden. Literally. Ob das denn stimmt. Und ich finde auch so die wenigsten Bugs, ich weiß auch nicht, auf eine Art schön adressiert es, aber ich finde so, das heisst, ihr erwartet wieder, dass es viele Bugs drin hat, einfach weniger als vorher, wo es unzählige gehabt hat. Also, ja, weiß auch nicht.
Sehr
aber ja, sonst, fernab von dem.
Ich habe es sehr geil gefunden. Also, der Showcase, das haben sie wirklich super gemacht. Sie haben mega viele verschiedene Sachen gezeigt, was man machen kann. Ich finde, man hat einen guten Eindruck bekommen zu dem, wie riesig das die Spielwelt ist und wie viele Spielmechaniken das zusammenkommen die ganze Zeit. Also eben, du hast natürlich eben all die klassischen RPG-Mechaniken mit den Skilltrees und so weiter und so fort. Und dann, der Kampf hat viel besser ausgesehen als in den letztjährigen Showcases. Mhm. Man hat gesehen, wie du Waffen kannst zusammenbauen, eben wie du so Skills kannst freischalten, um coolere Sachen können machen im Kampf. Das, was wir während des Streams, wo wir es geschaut haben, wo wir alle gefunden haben, müssen wir sofort holen, ist ja das Jetpack, wo du dann während dem Kampf einfach kannst rumfliegen und, nee. Und die Leute aus der Luft abknallen. Man hat gesehen, wie der Character Creator aussieht, der extrem tiefgründig ist, wo ich sich Stunden wieder verbringen werde, bevor sie das Spiel überhaupt anfangen. Man hat gesehen, wie man sein Schiff kann customizen. Also man kann sein Schiff wirklich zusammenbauen, so wie man will. Im Trailer haben sie ein Beispiel gezeigt von so einem Gundam, von so einem riesen Roboter, den jemand zusammengebaut hat. Es wird nicht lange gehen, bis die ersten Penis zusammengebaut werden, wenn das Spiel so und all das die Companions habe ich auch cool gefunden, dass die ihre eigenen Character Traits haben und dass die kannst rekrutieren und mit ihnen zusammenleben auf dem Schiff. Also es fühlt sich wirklich an, als hätten sie sich sehr viel Gedanken gemacht zu sehr vielen Systemen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, vor allem eben, abseits von den Glitches und so und der Performance, die ja auf Konsolen nur 30 Frames per Second wird sein. Abgesehen von dem bin ich so ein bisschen skeptisch von der Grösse von Spielen, du hast schon erwähnt, die über 1000 Planeten, die es wird haben. Wie spannend wird es sein, die tatsächlich zu erkunden? Gibt es irgendetwas Spannendes auf denen zu sehen? Oder sind die meisten halt einfach nur Arbeit? Man wird ja Ressourcen müssen abbauen, zum Zeug bauen. Und schießt dann irgendeinen an, um auf die Planeten zu gehen und das Zeug abbauen. Also, da bin ich so ein bisschen unsicher, wie viel gibt es wirklich zu tun in diesem Weltraum? Oder wie die eigentlich nur die Mainquest machen, wo dort spannende Sachen passieren. Aber ja. Der Showcase an sich, hure beeindruckend, habe ich gefunden.
Nein, es steht und fällt für mich auch mit dem. Ich glaube, es ist eben, funktioniert das überhaupt mit dieser Riesenwelt, oder? Das ist ja immer das Problem. Weil so, was gibt es bis jetzt so als Space-Simulator? Es gibt Elite Dangerous und dort musst du das Abenteuer basically selber machen. Ist aber einfach gigantisch mit irgendwie 1 Milliarde Sonnensystem. Und dann gibt es Star Citizen. Der ist ein, ist halt Star Citizen. Er hat so viel Stutz verballert wie die 3 grössten AAA-Games von den letzten 5 Jahren und ist immer noch nicht fertig. Da weiss man auch nicht, was es ist. Also es ist und dann gibt es noch No Man's Sky, wo jetzt auch mittlerweile gut ist, aber ich weiss nicht. Ich bin gespannt, sehr gespannt, aber ich würde es auf jeden Fall ziehen. Aber nicht einfach im Game Pass. Kommt gerade am Anfang, das ist schon geil.
Du, Luca?
ich habe ehrlich gesagt nicht so eine dedizierte Meinung dazu, ich habe es nie so verfolgt. Das ist ein immer wieder mal davon gehört und ich habe nicht so den Überblick, was das Ganze mit diesen ganzen Star Citizen, No Man's Sky ist. Ich habe immer wieder das Gefühl, es ist das gleiche Game und dann sind es 3 andere. Ich oute mich da wirklich als absolute Banause, was das Game betrifft. Aber es tönt sehr, sehr anspruchsvoll und sehr aufwendig. Das letzte Mal, wo ich so etwas gehört habe, war bei Cyberpunk gewesen und wir haben das alle dann auf die Welt kommen. Ich hoffe für euch, weil ich höre von euch raus, dass ich euch mega freut auf das Game und es euch sehr, sehr wünsche, dass das Game auch genau das bringt oder wenigstens die Hälfte von dem bringt, was es verspricht. Ich hoffe für euch, dass es nicht wieder die Cyberpunk
enttäuscht. Aber warum ist es für dich nicht? Findest du das, ich meine, Science Fiction, Open World ist ja sonst eigentlich auch so in deinem Bereich, oder nicht?
Ja, ich weiß auch nicht. Das Gameplay sieht für mich jetzt sehr langsam und zeitintensiv aus. Eben so mit dem ganzen, 1000 Planeten, man muss abbauen, man muss Ressourcen und Zeugs. Es sieht nach einem Game aus, wo man viel, viel Zeit investieren muss, damit man irgendwie den Juice hat vom Game. Und eben in den letzten Jahren, je länger, je mehr, ich mit meiner ganzen Film- und Serie-Sparte sowieso, ich habe einfach nicht mehr genug Zeit. Ich bin halt das Mainstream-Opfer mittlerweile geworden, wo ich brauche das Film in your face, die Games. Und
gut, das ist sicher, es wird auch ein Mainstream-Game, aber ich weiss, was du meinst.
Ja.
Ich glaube, für mich, so steht es im Fall, ob es mich motiviert. Weißt du, zur Story haben sie eigentlich in einem Satz gesagt, so ein Alien-Artefakt, und du hast auch am Schluss vom Trailer noch kurz gesehen, dass er offenbar so Force Power hat, wo die Leute so telekinesemässig rumschweben, haben nichts darüber gesagt. weil, auch wenn die Story dann nicht zentral ist, irgendwie, das hilft halt schon irgendwie für mich, dann ein bisschen das Rüebli vorne dran, das heißt, ein bisschen zusammenhebt. Aber die Welt, muss ich sagen, die sieht eben mega ansprechend aus. Es hat mega viele verschiedene, weißt du, ja, so eine Wild-West-Welt und ja, irgendwie so Cyberpunk-mäßige
Städte. Die Planeten, so, die sie gezeigt haben, die sehen wirklich wie eigene Welten aus. Es ist nicht irgendwie copy-paste. Das ist wirklich krass, ja.
Ja. Und das, wie gesagt, für das Entdecken allein kann ich dann schon mal, bei 20 Stunden bin ich dann sicher locker schon mal. Was ich noch hervorheben wollte, was ich lustig fand, die Traits, weißt du, wo du so kannst sagen, du bist ein Introvertierter, die haben einen Vor- und Nachteil. Ich weiss, die hat den Vorteil nicht mehr. Aber der Nachteil ist, wenn du mit Leuten redest, das kostet dich immer Energie. Finde ich super geil. Und dann wirklich der Tiefpunkt, wo du wirklich, das finde ich enttäuschend, die Gesichter sehen so scheiße aus. Die toten Bethesda-Augen, die bringen, die können das einfach nicht. Das ist so leblos irgendwie, ich verstehe das nicht.
Wie halt immer noch die Engine von Morrowind, blöd gesagt. Es ist immer noch die gleiche Engine, die sie aufgemöbelt haben. Ja, das ist das Problem. Natürlich, und das hat auch die ganzen Set-Pieces, das, was der Luca würde anziehen, oder das, wo irgendwie schön geschnitten und so, das, all das Zeug gibt es einfach nie bei Bethesda Games. Was aber könnt, ist Sidequests und so nehmen und Sachen entdecken in der Welt draussen, das ist immer mega geil gewesen. Also ich weiss, im Skyrim bist du irgendeinmal zu irgendeinem Hütchen gekommen, ganz am Ende, und dann hast du dort irgendwie jemandem irgendetwas müssen helfen mit Bogenschiessen, und dann plötzlich hast du aber irgendwie die krasseste Bogen-Skill gehabt, ich weiss doch auch nicht mehr. Aber so Zeug, wo einfach huere cool ist in diesen Games immer, und das könnte, so, das kann Bethesda.
Ja. Aber kann ich aber Angst, dass es vielleicht auch nicht überall so wird sein, auf den prozedural generierten Planeten, dass die einfach leer werden sein und langweilig.
Genau, könnt ihr es auf 1000 prozedural generierten Planeten?
Ja.
Ich weiss nicht. Aber man weiss.
Sehr ambitioniert, sehr ambitioniert.
Genau, und zwar schon am 1. September für die, die wieder mal mehr zahlen. Das ist eine verdammte Unsitte.
Ja, aber hey, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, für Game Pass-Besitzer, die können, glaube ich, 35 Stutz mehr zahlen und könnten eine Woche früher anfangen zu zocken. Für die Special Edition finde ich fair, und sonst fangst du halt dann einfach am 6. September oder wenn es ist an, oder?
Nein, aber ich find's einfach etwas Dreistes. Einfach, ich finde Early Access-Sachen, weißt wie so, du zahlst einfach mehr. Für das Game ist dann fertig und das Game ist dann fertig. Du kannst 30 Stutz mehr zahlen, kannst 5 Tage vorher. Und das finde ich einfach, du nutzt einfach nur wirklich die Schwäche der Leute aus.
Es ist, das ist genau das gleiche Game. Du zahlst mehr für genau das gleiche Game, wo einfach ein paar Tage früher spielst.
Ja, also komm, jetzt machen wir eine Wette. Also, zahle ich es oder zahle ich es nicht? Ich weiss es noch nicht, ob ich es zahle. Aber irgendwie, das könnte dort. Was
meint ihr?
Zahle ich es oder zahle ich es nicht? Ich bin 50-50.
Also.
Ich sage. Wenn ich noch sagen kann, wie gut es wird an den Reviews abhängen. Wenn es gut sind, dann zahlst du es.
Okay, aber ich glaube, nein, es ist eben nicht, vielleicht bin ich dann plötzlich so hyped. Okay, ich zahle sie.
Du bist dann eben am Armored Core Game.
Ja, das stimmt. Dann ist Armored Core aus. Ja. Aber wenn das scheiße ist, ja, es ist ein ganzer Rattenschwanz von Butterfly-Effekten, die da zusammen in der Gaming-Welt zusammenpassen müssen, damit ich zahlen.
Nein. Übrigens, ich bin ja schon schwach geworden, ich habe mir den Controller schon bestellt. Ich habe einen kurzen Kamera. Es ist wirklich einer von den geilsten Controller, den ich je habe gesehen. Es ist so schön, der Controller ist so schön. Und ich finde, er passt mega zum Design, was sie im Spiel gezeigt haben. Sie haben im Spiel NASA-Punk genannt. Also so ein bisschen das NASA-Design, ein bisschen futuristischer, aber gleich mega grounded. Also es sieht nicht mega Sci-Fi-mässig aus, wie etwas, was man noch nie gesehen hat. Und alles so Zeug, wo du wirklich das Gefühl hast, ja, das könnte jetzt wirklich im Weltraum sein von NASA. Und genau so sieht der Controller aus. Den finde ich wirklich einen von der schönsten Controller, den ich je gesehen habe.
Wo hast du ihn gekauft? Nicht bei uns, ne?
Ja doch, und der ist erstaunlicherweise wirklich am nächsten Tag gestiegen gekommen, obwohl Release-Datum
jetzt ist er noch gar nicht
offiziell. Nein, ist nicht offiziell. Ausverkauft, das kommt nochmal am 26. Ich habe ihn jetzt selber bestellt.
ich habe es dem Tommy gesagt, wenn es der Elite wäre, würde ich ihn nehmen. Auch wenn, ich finde, der Unterschied ist nicht riesig, aber ich habe dann gleich lieber den. Und ich spiele vor allem das Game mit der Maus, weil First-Person-Shooter spiele ich mit der Maus.
Aber das ist kein First-Person-Shooter.
Du kannst ja wechseln zwischen First und Third.
Ja, aber
Third
das wird genau so eine Steuerung sein, die sich mit der Maus aber nicht geil anfühlt.
Nein, aber im Fall, das ist einfach, mit der Maus machst du einfach Back, Headshot, 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 und mit dem Controller ist es einfach und es wird einfach ein Game sein, wo ich immer wechseln muss, und das hasse ich eigentlich. Weißt du, du fliegst und fährst, Controller, schiessen, Maus. Ja. Aber ja, so ist das Leben als PC-Opfer. Komm, wir machen weiter, wir sind ja schon lange dran und springen, es bleibt bunt und futuristisch, aber wir gehen in unsere Filmecke. Play the Pop Tones. Film
Film und Serien auf dem Big Screen.
Genau. Nämlich der Luca, der Domi und ich, wir haben Spider-Man Across the Spider-Verse gesehen, der zweite Teil vom Spider-Man Animationsfilm. Und ja, genau, bevor wir, ich verrate schon, ins Schwärmen wird gelangen. Luca, wollt schon kurz sagen, was denn uns erwartet oder einem erwartet in dem Film?
Ja, genau. Also ganz kurz, um was es geht. Der erste Teil Into the Spider-Verse, der hat uns ja in das Multiversum eingeführt. Das heisst, all die verschiedenen Spider-Man aus den verschiedenen Universen sind ins Universum vom Hauptcharakter gekommen, von Miles Morales. Und dort haben sie zusammen das Böse bekämpfen. Im zweiten Teil ist es umgekehrt. Das heisst, es gibt einen neuen Bösewicht. Der hat in Teil 1 schon ganz einen mini Auftritt gehabt. Der ist jetzt der neue Bösewicht von diesem Teil. Und er wütet im Multiversum umeinander und der Spider-Man, der Miles Morales und seine Freunde, die müssen ihm hinterher zum Garaus machen. Und auf seiner Reise von Miles Morales durch das Multiversum findet er heraus, dass es tatsächlich eine, quasi so eine Spider-Society gibt, quasi eine Gruppierung von Spider-Man aus all den Universen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das Multiversum zu beschützen. Er ist aber nicht Teil davon, fragt sich warum. Und ja, wir Zuschauerinnen und Zuschauer können das dann im Laufe des Films herausfinden. Und ja, eben, wie der Film schon gesagt hat, also der Film läuft seit dem Juni, seit Anfang Juni im Kino. Und wer ihn noch nicht gesehen hat, wirklich muss ich fragen, warum nicht? Was wartet ihr? Geht ihn schauen. Weil die ganze Comicwelt redet im Moment über den Film. Und zwar als einer der besten, wenn nicht sogar der beste Superheldenfilm aller Zeiten. Die Frage ist, warum, oder? Ist es die visuelle Extravaganz? Ist es die Pracht von Animationen? Sind es die 100 liebevoll und detaillierte Easter Eggs in jedem einzelnen Frame? Ist es die bombastische Action? Ist es der geile Hip-Hop-Soundtrack? Nein, meiner Meinung nach im Fall nicht. Ja, das alles hat der Film. Aber wenn du die Punkte wegnimmst, bleibt immer noch ein überraschend emotionaler Kern, oder? Der Film funktioniert nicht wegen all diesen Sachen, sondern weil er irgendwo immer noch eine sehr überraschend emotionale Familiendynamik inne hat, vor allem zwischen Miles und seinen Eltern, wo ja, er wird erwachsen. Wie geht er damit um? Wie gehen seine Eltern damit um? Aber auch Gwen, also das ist ein Nebencharakter, oder ich sag mal der zweite Hauptcharakter im Film, mit ihrem Vater. Und das dreht den Film halt schon mega. Sonst würde das alles irgendwo zusammengehen, sonst wäre es wirklich einfach nur visuelle Extravaganz. Es ist bunt, es ist crazy, es ist ein verdammter LSD-Trip. Also ich bin etwa die dort im Kinosaal und dann eigentlich nur schon für das klatscht. Aber das ist eigentlich nur so der Topping on the Cake, oder? Es ist nicht der Kuchen selber. Es ist wirklich so, einfach nur, das kommt oben drauf, oder? Oder was meint ihr? Wie kommt ihr ins Schwärmen?
Hey. Genau gleich wie dumm, wirklich der, ich habe schon beim letzten Tank ganz so, was irgendwie, ich schaue noch gerne Trickfilme und eben Superhelden, ja, ist okay. Aber der hat mich schon anders geflasht und der ist einfach irgendwie, ich habe den wirklich so krass gefunden. Und das mit einem Kollegen, der genau gleich auch, so Marvel, ja, also take it or leave it, oder? Aber der, ich glaube, bei 50 Mal wirklich habe ich dem Film gesagt, ey, das ist so krass. Das ist wirklich, die Szene ist so krass. Schau mal da, Wallpaper. Alles kannst du als Hintergrund sozusagen rauspicken. Der ist wirklich, wie du sagst, er hat wirklich eine gute Story, die glaubhaft erzählt wird. Das ist einfach schon mal irgendwie das, hat er. Eine spannende Geschichte. Und dann ist er aber schon, und das ist für mich schon, das ist halt das krasseste Merkmal. Der ist so audiovisuell, das ist so, es gibt keinen Vergleich. Das ist so Next Level, was die dort in die Szenen reinpacken. Wirklich so viele Elemente und wie du die Stimmung der Personen wiedergeben mit den Farben und so. Oder hast du, das ist einfach krass. Das ist wirklich, alles andere, finde ich, ist Pipifax. Der ist so krass gewesen. Das ist so richtig geil gewesen. Wirklich einfach. Sozusagen die einzige Enttäuschung ist, dass ich dann erst am Schluss gemerkt habe, dass er dann gar nicht abgeschlossen ist, dass er dann nochmal einen Teil wird geben.
Ich habe das auch nicht gewusst. Und bin sehr überrascht, was plötzlich fertig ist.
Vielleicht, das mag jetzt kein Spoiler sein, aber ich finde es aber auch noch wichtig zu wissen, weil jetzt mit dem Writer Strike weiss man dann auch nicht, ich keine Ahnung, ob der schon fertig ist oder ob dann der nicht 2024 kommt, ob es dann nochmal weiter nach hinten schiebt. Und das wäre ein bisschen schade. Aber es ist jetzt auch nicht so, also so einen Murder Cliffhanger finde ich es nicht. Also mich dachte, da habe ich schon viel Schlimmeres erlebt. Irgendwie. Also, dass ein Herr der Ringe viel mühsamer finde ich auf eine Art. Also, wenn du dort weißt, wie es weitergeht.
Ja,
wie hast du gefunden, Domi?
Ja, eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Der Luke hat es sehr gut zusammengefasst, wieso ich ihn so sensationell gut gefunden habe. Ich finde, es ist der beste Superheldenfilm, den ich je gesehen habe. Bei mir muss man sagen, ich bin schon lange aus dem Marvel Cinematic Universe draussen. Das heisst, ich habe wahrscheinlich die letzten 5, 6, 7 Jahre nicht mitbekommen, weil es mir echt anstrengend ist geworden. weil es zu viel Mittelmass hatte und nicht genug Highlights für mich. Aber der erste Spider-Man und der jetzt sind wirklich Ausnahmen. Und ich finde, oh, es ist noch mal viel besser, einfach geiler, schöner gemacht als der erste Teil. Und eben der Punkt, den Luca gesagt hat, dass er sich das unter all dem sensationell inszenierte Zeug ist, so eine emotionale Story, das finde ich auch wirklich das Wichtigste am Ganzen. Und es hat mich jetzt, was der Luca so erzählt hat, das hat mich so ein bisschen an Yakuza erinnert, wo ich am Anfang erzählt habe. Es ist fucking absurd, was dort passiert. Es passieren die unglaublichsten Sachen, aber im Kern ist es gleich eine ernste und emotionale Story. Und die Verbindung von diesen zwei Elementen finde ich immer faszinierend, wenn so absurde Sachen mit einer hohen grounded Story eigentlich, mit einer wirklich glaubwürdigen Story kannst verbinden. Und das macht den Film perfekt. Und ich finde, auch noch ein Punkt, der bei vielen, die es probieren, recht abfällt für mich, sind die Gags. Und ich habe die Gags einfach, jeder einzeln war ein Volltreffer. Ja. Jeder einzeln.
Aber voll.
Es hat nichts gehabt, wo du gefunden hast, ja, nice try. Ich weiss, was der probiert hat, aber es hat nicht ganz geklappt. Und wirklich jeder einzelne war einfach gut. Es ist echt so eine Lichtgeschwindigkeit an Gags und Sachen, die passieren. Ich glaube, das ist so ein Film, wo man zehnmal schauen kann und immer wieder neues Zeug entdeckt. Es passiert so viel im Hintergrund. Du hast aber die Einblendungen, die noch kommen, wo irgendetwas drinsteht, wo du nicht kannst lesen, weil die sind so schnell wieder weg. und eben so viele Sachen, die gesagt werden und so viele Layers, die es hat. Und das ist einfach wunderbar und eben sicher noch ein Film, den ich dann auf Blu-ray wieder kaufe. Einer von den seltenen Filmen, den ich auf Blu-ray wieder kaufe und nochmal daheim im Heimkino wieder geniessen.
Voll. Es ist wirklich so, die Details, die der Film hat, es ist wirklich verrückt, eins von den Details. Es ist etwas völlig Belangloses, aber das zeigt einfach, wie viel Liebe in jedem einzelnen Frame vom Film steckt. Es gibt eine Szene, wo der Miles Morales irgendwie, die Mutter sagt, hast du vergessen, wie wir Spanisch reden, weil er ist ja aus Puerto Rico, glaube ich, Puerto Rico und weiss nicht, wo er auf jeden Fall aus dieser Gegend. Und sie so, hey, hast du vergessen, wie man Spanisch redet? Und dann schnippt sie ihm so ins Gesicht. Und in dem Moment, wo sie schnippt, in dem einen oder zwei Frames, macht es beim Schnippen wie so zwei, drei Strichli. Die siehst du im Film praktisch gar nicht, aber wenn du pausierst, dann haben die Strichli, sind sie ausgemalt mit der Farbe von der puerto-ricanischen Flagge. Also sie haben puerto-ricanische Flagge in diesen Strichli. Und das sind wie so ein, zwei Frames, die einfach so zack gemacht. Das ist, auf irgendjemand hat sich das Detail ausgedacht und das ist jede Szene, es hat hunderte von diesen Sachen.
Ja.
Und das zeigt einfach, mit wie viel Liebe und Hingabe sie an den Film gegangen sind. Und das spricht einfach für den Film. Unglaublich.
Ja, als Animationsfilm müsste in dem Fall auch schauen, mal der erste Into the Spider-Verse, hat der geheißen, oder wie?
Ja. Hey, ich habe den sogar mit der Frau geschaut, weil ich gar nichts anfangen mit dem Marvel-Zeugs und so. Und ich habe den geschaut, wirklich so, weil ich gefunden habe, ich glaube, der gefällt dir wirklich und sie hat ihn sehr gut gefunden. Und eben Spider-Man, wirklich, aber grossartig und darum, ich nehme auch den gefällt dir.
Bei mir ist es gleich auch mit der Freundin schauen und sie kann sonst nichts anfangen mit so Zeugs, aber sie hat noch sensationell gefunden, also beide. Ja.
Schlägt meine Frau auch mit.
Nice. Dann sind wir gespannt, musst dich dann zurückmelden. Also, dann kommen wir doch noch in unseren letzten Teil, und zwar unsere Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Und jetzt haben wir vor allem mehr geredet. Darum würde ich sagen, Simon, willst du mal den Anfang machen? Wir haben ja alle drei verschiedene Demos gezockt, die jetzt eben von Games vorgestellt worden sind, rund um das Summer Game Fest. Und du hast Life of Pi gespielt.
Life of Pi, genau. Ist von einem koreanischen Entwicklerstudio. Kroatisch. Koreanische Entwicklerstudio, Round 8 Studio heisst jetzt, NeoViz Games ist der Publisher, auch koreanisch, von dem her hat man noch nie etwas von denen gehört. Und es ist eigentlich ein absoluter Soulsborne-Abklatsch im Pinocchio-Kleid. So. Es geht um den Pinocchio. Du bist der Pinocchio, aber lustigerweise hast du nur so einen komischen mechanischen Arm und sonst bist du recht menschlich. Und in dieser Welt, die du rumläufst, die sehr, sehr düster ist, also wirklich so Bloodborne-mäßig düster schon fast, hat es vor allem so mechanische Puppen, die dich angreifen. Und du probierst irgendwie da das Rätsel zu lösen, kommt irgendeine komische Stimme am Anfang und so fängt das ganze Setting an. Zuerst bist du an einem Bahnhof, musst dann weiter in so ein Hotel. Und es ist wirklich eigentlich alles From Software fast 1-1 kopiert. Also sogar das Pausenmenü, wo du mit RB und LB durchgehst und wo keine richtige Pause ist. Dann hast du den Arm, den mechanischen Arm von Sekiro, wo du verschiedene Aufsätze kannst drauf tun kannst. Dann hast du natürlich Waffen, die du irgendwie... Das kannst, das ist das Einzige, was irgendwie ein kleines Ding ist. Du kannst es selber zusammenstellen. So. Dann hat es von Bloodborne kopiert, dass wenn du die Gegner schnell genug wieder angreifst, wenn du Leben verloren hast, bekommst du wieder Leben zurück. Natürlich Bonfires, natürlich Abkürzungen mit Türen und so. Und ich, ganz ehrlich, es ist eben, man merkt, es ist wie eine sehr gute zwar, aber es ist einfach eine Kopie von den From Software Games. Ich habe schon Wolong Fallen Dynasty das Jahr länger gespielt, wo auch so ein bisschen, also so ein bisschen eine Souls-like-Kopie gibt, wo, aber viele Sachen noch ein bisschen spezieller gemacht hat, die ich cool gefunden habe. Demo war easy. Ich habe sie nicht ganz fertig gespielt. Ich glaube, wenn es auf, was kommt, glaube ich, auf Game Pass, bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn es da kommt, spiele ich sicher. Spiele ich noch ein bisschen weiter. Aber sonst, ja. Es ist, also, es ist wirklich. Es ist so, so krass kopiert, dass ich so finde, hey, macht euch doch irgendwie Mühe für eine eigene.
Ich habe es so kurz angeschaut und ich war erschreckt gewesen. Also wirklich wie 1-1, dass die Sachen kopiert sind. Ist das bei den anderen Souls-like-Games, die du gespielt hast in den letzten Jahren, ist es auch so krass übernommen? Oder ist es jetzt wirklich einfach ein Ausreißer, der sehr kopiert ist?
Nicht so krass. Salt and Sanctuary war einfach 2D-Ding, nein, so krass war es wirklich nie gewesen.
Ich war wirklich stumm gewesen. Ich habe es nicht fertig gespielt. Nach dem zweiten Boss habe ich gemerkt, wieso, oder bin ich wieder daran erinnert worden, dass ich einfach nicht gemacht bin für die Souls-like-Games. Ich habe keine Nerven für das.
Ich habe so ein bisschen Stress, habe ich eben im Moment irgendwie gar keine Nerven. Ich habe sehr viel abgerade. Und dann, das, so Games musst du wirklich dir Zeit nehmen und auch können mit dem mentalen Vorbereitungen.
Genau.
Das Verrückteste, kurz zum Abschluss, dann kommen wir gleich zum nächsten. Praktisch habe ich gefunden, dass sogar dann irgendeine so eine Stimme sagt, überall, wo du anschaust, kannst du übrigens angehen. Und dann ist so für mich, das ist dann so in jedem Nagel im Sarg. So. Weißt du, das ist ja das Krasse bei Dark Souls und bei Elden Ring und so. Aber dass mich dann musst du darauf auflöpfen, dass irgendeine so eine Stimme das sagt, schau mal rum, dort hinten ist ein Hotel, du bist nachher vielleicht und so. Finde ich so, come on. Die ganze Mystik, die From Software Games haben, das ist einfach, du kannst das kopieren und machen, wie du willst, aber die Mystik und das Mysteriöse und das, du weißt es nicht, niemand hat den Mut dazu, so wie From Software das hat. Fast niemand hat den Mut dazu, oder? Und darum passieren so Sachen und das macht dann einfach das irgendwie so wirklich schlechte oder mittelmäßigen Abklatsch.
Die Gegner-Designs waren aber cool gewesen, die habe ich gefunden. Die puppenmäßigen Gegner, die cool gewesen.
Voll, außer die Tünde, die keine Angst machen. Weil im Dark Souls oder in jedem From Software-Game ist immer der mieseste Gegner sind immer die Tünde. Und da sind sie einfach so ein bisschen Kanonenfutter. Finde ich auch wieder falsch. Aber ja.
Also ich spiele es auch allein schon nur wegen, also visuell wollte ich mal reinschauen, weil also ich finde, das Design von der Welt und von der Figur sieht mega geil aus und logisch, das langt natürlich dann alleine nicht, aber ich finde die eben so Dark Souls Sachen auch noch geil, bin gespannt eben solche wie Schwierigkeitsgrad wird sein und so, aber doch, eben wie gesagt, das ist im Game Pass von dem
ja, also dort sicher, also dort schaue ich sicher hin, aber ich kann so mittelmäßig, das wird so ein 75% Game auf Open Critic.
Das ist gut möglich. Eins, wenn ich hoffe, dass es kürzer wird, aber vielleicht dort ein bisschen höheres Rating bekommt, das ist die Invincible. Okay. Dort habe ich Demo gezockt. Ich habe die auch schon recht lange eigentlich auf der Wishlist. Das ist nicht zum ersten Mal, wo sie es vorstellen, aber eben jetzt hat es eben auch ein Demo gegeben. Und das ist so ein Science-Fiction-Walking-Simulator, könnte man es vermutlich nennen. Du strandest irgendwie, du landest einfach irgendwie auf einem Planeten und musst dort irgendwie deine vermisste Crew finden. Das ist so irgendwie, du merkst relativ schnell, da ist irgendetwas im Busch. Sie verhalten sich sehr komisch, sind wie nicht ansprechbar. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das Design. Weißt, es hat so den NASA-Punk vermutlich. Weißt, so eine Mischung zwischen echten Sachen, aber so ein Retro-Zukunft. Du hast schon relativ schnell kommst du in so ein Gerät über. Es sieht mega geil aus. Wie so ein Kreischen aus so Leuchtdioden. Und die leuchten dann in welche Richtung. Es ist wie so ein Radar. Und es sieht einfach mega geil aus. Und
das sieht andere ist wie so das Schweizer Militär Taschenlampe, die Taschenlampe
genau.
Von ganz
Brüder,
weißt du? Das Blechding.
Ah, ja, ich weiß, ja, klassisch.
Stimmt. Und das andere Gerät ist wie so ein Scheinwerfer, sieht aus, aber du kannst dann irgendwie durch die Wand schauen und das, was du siehst, ist dann so 2D-grün. Einfach, es hat mega geile Designs, die Welt sieht so, weißt, es ist alles praktisch kein Interface, sehr reduziert, du siehst nur so deinen Helm und das Mikrofon.
Ich finde auch die Beleuchtung sehr krass. Ich habe so kurz angespielt, weil gestern, was du gesagt hast, das würdest du anspielen, ich habe es gesehen und ich habe so gefunden, jetzt muss ich auch reinschauen. Ich finde die Beleuchtung auch sehr schön. Es ist so, du bist auf dem außerirdischen Planeten und es sieht alles irgendwie so komisch aus und nicht vertraut und so. Es ist wirklich eine geile Atmosphäre, die gemacht wird.
Demo ist aber etwa die kürzeste, die ich je gezockt habe. Ja. Ich glaube, ich habe keine 20 Minuten gehabt, dann bin ich schon fertig gewesen.
Vor allem hört es auch dann auf, dass es spannend wird, also, aber nicht in einem guten Sinn. Also es, ist so, es hätte noch ein bisschen mehr müssen zeigen oder noch ein bisschen mehr geben, dass du so ein bisschen das Gefühl dafür bekommst, wie das Spiel wird. Oder?
Ja, das, cool. Darum hoffe ich, ich kann es einfach gerne ein Spiel, das kompakt sind. Das orientiert sich übrigens an der gleichnamigen Story von Stanislaw Lem, vom polnischen, der hat vor allem auch Science Fiction geschrieben, wenn es mir recht ist.
Okay.
Und das Spiel ist auch von einem polnischen Studio. Und das kommt auch schon sehr gleich. Wo habe ich es mir jetzt aufgeschrieben? Ich glaube, das kommt in den nächsten Monaten.
Ah, cool.
Das hätte ich definitiv. Du siehst es sogar nicht, aber ich habe gemeint, das kommt schon relativ gleich.
Es erinnert mich auch ein bisschen an Firewatch, so von der Atmosphäre her.
Genau.
Dort bist du ja so ein bisschen isoliert, also nicht auf einem fremden Planet, aber so ein bisschen als Firewatcher in einem Wald und musst aufpassen, dass kein Feuer ausbrechen und es passieren auch so komische Sachen. Das habe ich gerne, so Atmosphäre, so Mystery, ein Touch von Horror, also nicht mega offensichtlich, aber du hast das Gefühl, es kann irgendetwas Schlimmes passieren. Ich liebe so Zeug.
Ja, super. Kompaktes Spiel, coole Geschichte, geiles Design, da bin ich zu haben. Die Invincible habe ich auf meiner Wishlist. Dann das vom Domi, das finde ich auch, das klingt sehr, sehr interessant, das, was du gespielt hast.
Viewfinder habe ich gespielt, genau, das kommt auf PC und PS5 raus, auch schon gleich am 18. Juli schon. Und da ist Demo jetzt auch draussen, glaube ich, nur auf der PS5. Und das ist ein Puzzlespiel / Walking Simulator. Und das Konzept ist noch schwierig zu erklären, wenn man den Trailer nicht sieht, aber ich probiere es mal gleich. Walking Simulator, oder? Das heisst, du bist viel am Laufen, du läufst durch mega schön designte Umgebungen und du findest immer wieder Fotos, die rumliegen. Und die Fotos kannst du wie vor das Gesicht haben. Und wenn du die Fotos dann platzieren, verwandeln sich die Fotos zu dreidimensionalen Objekten. Und du spielst so ein bisschen mit der Perspektive von dem, wo du die Fotos platzierst. Ein Beispiel. Du siehst zum Beispiel eine Plattform, die weit entfernt ist. Und du weißt, du kannst nicht zu dieser Plattform überspringen. Das ist echt viel zu weit weg. Dann nimmst du ein Foto und auf diesem Foto ist zum Beispiel eine Brücke zu sehen. Und dann tust du das Foto irgendwo so platzieren, dass die Perspektive ist, dass es so aussieht, als könntest du rübergehen. Du es platzieren und dann verwandelt sich die Brücke wirklich zu einem dreidimensionalen Objekt. Du kannst auf die Brücke gehen und dann auf die Plattform springen. Und es spielt so ein bisschen mit der Perspektive von Fotos, je nachdem wie weit oder nah dass du platzieren. Und das ist so geil. Die Grundidee ist schon einfach mega geil und faszinierend. Und schon in dieser kurzen Demo, die ich gespielt habe, gibt es so viele Anwendungsfälle, wo es so ein richtiger Mindfuck war und wo du denkst, fuck, das ist so genial, wie kommst du auf so ein Rätsel? Es ist so gut. Und es wird recht schnell recht crazy in der Demo. Es hat nicht nur Fotos, sondern auch so Kinderzeichnungen, die zu 3D-Objekten werden. Dann bist du plötzlich in so einer Kinderzeichnungswelt drin. Oder Screenshots von alten Retro-Spielen. Und dann bist du plötzlich in so einem alten PlayStation-Game drin. Und nachher wird es recht schnell noch verrückter, weil irgendwann kannst du selber Fotos machen. Also findest du nicht nur Fotos in der Umgebung, sondern kannst selber Fotos machen. Und dann wird es richtig geil. Dann fühlt es sich so ein bisschen sandboxig an. Es hat mich so ein bisschen als Rätsel lösen in Zelda erinnert, im Sinne von, dass es gibt keine richtige Lösung, um ein Rätsel zu lösen, sondern du kannst ausprobieren, was funktioniert. Und ich habe mir auch gedacht, das war wahrscheinlich nicht das, was sich die Entwickler gedacht haben, dass sie machen, aber es hat gleich irgendwie funktioniert. Und am Schluss der Demo ist das geilste Rätsel gekommen, als ich 5 Minuten am Umstudieren war und wo wirklich so mindblown war. Es gibt so Generatoren in der Demo und um die Generatoren anzuschliessen, brauchst du zwei Batterien jeweils. Und eine Batterie habe ich geholt, mit Foto platzieren, oder, so wie man es halt macht. Habe die auf einen Generator gestellt und dann habe ich die zweite Batterie gesucht. Und ich habe nicht gefunden im ganzen Level. 5 Minuten so, ist nichts, oder? Habe ich irgendetwas verpasst oder ist es ein Bug? Und dann bin ich darauf gekommen, ich könnte die Batterie fotografieren. Und dann habe ich die Batterie gefotografiert, das Foto platziert, bin ins Foto reingegangen, Batterie rausgeholt, auf den Generator gestellt und dann hat es funktioniert.
Das ist eine geile Idee.
Und das war der Moment, wo ich gefunden habe, okay, das ist es, der hat mich definitiv.
Geil.
Okay. Und wenn die anderen Rätsel auch nur annähernd so genial sind, wie das, was in der Demo war, habe ich das Gefühl, könnte es ein richtig, richtig geiles Spiel werden.
Ich meine, man sieht schon im Trailer, der Tute hat noch so einen Fotokopierer, also dort noch am Zeug zu kopieren ist und so. Und ich, also das, ich finde, das sieht super geil aus. Du hast das selber schon auf Twitter geschrieben, es ist ein bisschen wie Supraliminal, einfach genau. So auf Steroiden. Weil das, was ich gefunden ist mit der Zeit repetitiv wurde. Das war genau das gleiche Prinzip mit so das Zeug perspektivisch. Etwas ist mega klein, dann laufst du näher an, wird es gross, kannst du das Bruch verwenden, so Zeugs. Und ich finde, das sieht super geil aus. Es hat das Design ist cool. Ja, so bisschen,
grafisch sieht so wunderbar aus.
Aber ja, ja, es geil. Sieht das so ein bisschen aus wie dort. Wie hat das hat so ein Rätsel gegeben.
Ja, Monument Valley.
Nein, ich meine. Ja, ist ja gleich.
Es hat übrigens noch so eine geile Rückspulfunktion. Also, falls du mal Fehler machst mit dem Foto, kannst du auch zurückspulen. So wie VHS, ein Tape sieht es aus. Und also, es bestraft dich nicht, wenn du irgendeinen Fehler machst oder so. Das kannst du einfach easy zurückspulen. Das habe ich auch geil gefunden. Ein kleines Detail, aber sehr, sehr wichtig, dass so ein kleines Sandbox-Gefühl aufkommt. Das einfach kannst du ausprobieren, Trial and Error. Aber es ist eben nicht ein blödes Trial and Error im Sinne von, es ist frustrierend, sondern es ist lustig, zum schauen, auf was für kreative Ideen das kannst du kommen, um die Rätsel zu lösen.
Geil. Yeah. Das ist Viewfinder. Genau, könnt ihr jetzt Demo spielen auf der PS5. Ich glaube, es ist nur PS5. Da haben wir in der Demo im Trailer so gestanden.
Ja, fuck, ja, die habe ich natürlich nicht mehr. Gut, aber ich habe es auf
die
Wunschlist-Tage
gestellt. Die hat nicht mehr,
ja, aber PC kommt sie auch. Von dem her.
Ja, PC kommt sie auch. Aber es sieht sehr, 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 sehr geil aus, muss ich wirklich sagen. Genau, mein Schirm.
Genau. Ja, also dann schauen wir mal. Gut, wir haben Zeit gehalten. Ich staune über uns. Dann sind wir am Schluss von der Sendung. Wenn ihr selber noch irgendwie Inputs habt oder Fragen oder sonst irgendwelche Sachen über uns, dann wirklich einfach schicken. Ich schaue das immer an. podcast@digitech.ch. Ich glaube, das ist immer noch die E-Mail-Adresse. Doch, ich habe letztens einen Aufruf bekommen. Ich müsste mich melden dort, ob das Neues ist. Ist es noch. Könnt ihr immer noch schreiben.
Genau, und sonst unsere Highlights und Zusammenfassungen und so vom Summer Game Fest kann man auf digitech.ch noch nachlesen.
Ja, genau, und auch noch schauen, glaube ich, oder?
Und genau, schauen, genau. Es gibt
diverse. Genau, ich mache noch eine mit den Highlights, die nicht auf diesen grossen Bühnen waren. Sind. Das sollte dann am Freitag kommen, die findet ihr auch. Und dann genau, danke allen fürs Einschalten und Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Ciao. Tschüss.